Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Heute haben wir eine Folge mit Hollywood-Skandalen. Ich bin ja von Haus aus vage, was bedeutet, dass ich mich grundsätzlich nicht entscheiden kann.
Same.
Und deswegen haben wir ja schon eine Folge gemacht, wo wir über so ein bisschen Anekdoten von Hollywood und so gesprochen haben. Heute geht's um Skandale und dann habe ich überlegt, okay. Und viele Skandale sind natürlich sexueller Natur leider, also im Sinne von Übergriffe, Vergewaltigungen, MeToo und diese ganze Geschichte. Und dann dachte ich, ich hätte eigentlich eine ganze Folge nur mit MeToo machen können. Und eigentlich, also das ist zu deprimierend. Deswegen habe ich ein bisschen gestreut, sagen wir mal. Und ich habe ein paar Skandale gefunden, die ich tatsächlich selber noch nicht kannte, aber auch einiges, was ich natürlich schon wusste. Und ich habe festgestellt, wie viele Skandale aus, ich sag mal, den letzten 30 Jahren oder so ich schon kannte und dachte, okay, aber ich erzähle sie trotzdem. Fangen wir mal an mit einem Skandal oder Skandälchen. Es ist ja so, dass vieles von den Sachen, die ich jetzt erzähle, sind Sachen, die fast schon normal sind in Hollywood mittlerweile. Also ich meine ganz ehrlich, ja, es gibt genug Skandale, wo jemanden betrogen hat. Also was weiß ich, der Ehemann, die Ehefrau, den Ehemann, wie auch immer. Und in Hollywood, da zuckst du, glaube ich, nur die Achsel und sagst, okay, nächster bitte. Aber trotzdem gibt es da den einen oder anderen Skandal, der da so ein bisschen raussticht. Aber für Hollywood-Verhältnisse, wie gesagt, genauso wie ich finde, dass es auch für Hollywood-Verhältnisse eigentlich relativ normal ist, wenn du irgendwie wegen Drogen verhaften wirst oder irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie so. Also und während im normalen Leben das wahrscheinlich doch etwas ungewöhnlicher ist. Genauso natürlich auch sind hier Dinge dabei, die zu dem Zeitpunkt, zu dem sie passiert sind, Skandale waren, wo man heute aber jetzt zum Beispiel einfach nur mit den Schultern zuckt, weil heutzutage finde ich auch ganz, ganz vieles so nach dem Motto gesehen wird, been there, done that, ja, also habe ich schon mal von gehört, ist schon tausendmal passiert, hat irgendwie der Dritte schon mal ein Bild von gemacht, genauso wie auch jeder heutzutage ja mehr oder minder mit seinem Handy auch automatisch immer eine Kamera zur Hand hat und dann Dinge auch einfach mitfilmen kann. Das sind ja alles Sachen, die waren vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht so und deswegen waren die vor 20, 30 Jahren eben auch skandalös. Heutzutage, wie gesagt, ist das alles doch ein bisschen anders, genauso wie auch die Tatsache, dass in den USA zum Beispiel viele, ich sag mal, sexuelle Dinge, die dann passiert sind, skandalös gewesen sind, die heute weniger skandalös sind, beziehungsweise, ja, USA ist immer noch ein prüdes Pflaster, aber nicht vergleichbar mit dem, was in den 80ern halt als Skandal gesehen wurde zum Beispiel. Ja, also das vorweg gesagt. So, wir haben einen Skandal, an den ich mich gar nicht mehr erinnert habe und der eigentlich wirklich richtig dumm ist und ich weiß, man darf darüber nicht grinsen, aber ich musste doch ein bisschen grinsen. Und ich schäme mich auch. Also, Justin Bieber hat 2013 das Anne Frank-Haus besucht in Amsterdam. Justin Bieber ist wer?
Justin Bieber ist ein kanadischer Popsänger, der in
ist
letzter
der Kanadier?
Zeit...
Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, ich dachte, der wäre Amerikaner. Okay.
Das muss ich jetzt sofort googeln, aber irgendwie hatte ich im Kopf, dass er Kanadier ist. Ontario.
Genau, und
in
der
London,
also ein Popsänger, der als
richtig groß
Kind
war so um
quasi
die 10er Jahre rum, oder? Genau.
Ja,
so
genau, der aber schon, der war glaube ich mit seinem ersten Hit oder so war der, ich weiß nicht, so 14 oder 15, also relativ jung und hat dann eine große Karriere gehabt und hatte ganz ganz viele Fans, die also Bieber die Believer und Belieber, genau, und irgendwie ja, also so der Heartthrob. Und ist dann auch erwachsen geworden und das aber durch viele Skandale, also Drogen, Rehab und was nicht alles, also ja. Und genau, und der war aber also 2013 eben im Anne-Frank-Haus in Amsterdam, hat das besucht. Und bevor er dann das Haus verlassen hat, hat er natürlich noch ins Gästebuch geschrieben. Und ins Gästebuch hat er reingeschrieben, "Truly inspiring to be able to come here. Anne was a great girl. Hopefully she would have been a believer."
Wusste er, was ihr passiert ist? Hat
ja, natürlich,
da
war
er
im
Krankenhaus.
Also ich meine, selbst wenn er nicht aufgepasst hat, wird er ja wohl verstanden haben, wo er da ist. Also, und Anne Frank ist ja auch, also das Tagebuch der Anne Frank ist ja, denke ich, auch was, was man auch in der Schule in den USA liest. Also um es grob zu übersetzen, hat reingeschrieben ins Gästebuch, bevor er sich dann verabschiedet hat, wirklich inspirierend hierher kommen zu dürfen. Anne war ein großartiges Mädchen, hoffentlich wäre sie ein Belieber gewesen, also ein Bieber-Fan. Ach ja, und warum ist das ein Problem? Weil natürlich Anne Frank ein Symbol ist für die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs und der Nazis. Anne Frank war jüdisch, musste sich mit ihrer Familie in Amsterdam eben in diesem, ich glaube, das ist auch das Original Anne Frank-Haus, wo sie sich ursprünglich versteckt hat. Ich glaube nicht, das ist ihr Geburtshaus, sondern soweit ich weiß, ist das das Haus, in dem sie sich versteckt hat. Beziehungsweise sie wurde versteckt mit ihrer Familie und hat eben während dieser Zeit ein Tagebuch geführt, dass dann nach ihrem Tod die Familie ist entdeckt worden und dann ins KZ abgeführt worden und dort eben elendiglich umgekommen. Und auch Anne eben, die ja auch noch, ich weiß gar nicht, wie alt sie war. War sie 13 oder was? Irgendwie so in den Dreh rum. 13, 14 irgendwie. Und ihr Vater hat überlebt und hat dann nach ihrem Tod und nach dem Krieg dann eben das Tagebuch veröffentlicht. Heute weiß man in einer sehr stark rezensierten Version. Aber das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz ist eben dieses Tagebuch der Anne Frank weltberühmt geworden, weil es in sehr, sehr vielen Schulen und ja, von vielen Jugendlichen gelesen wurde, weil trotz der schrecklichen Situation, in der sie sich befunden hat, es einen Alltag gezeigt hat, der halt irgendwie doch für alle Teenager irgendwie, egal wo und wie, gleich ist. Also es waren die gleichen Dinge, die irgendwie einen umgetrieben haben. Ob es die erste Liebe ist oder sonstige Dinge, die Zukunft, was man werden möchte. Und ja, und daher kennt man eben Anne Frank. Und Justin Bieber, wie gesagt, war dann eben dort. Und dann reinzuschreiben, ach, sie wäre hoffentlich ein Belieber, also ein Justin Bieber-Fangirl gewesen. Das nimmt der Situation so ein bisschen die Seriosität. Weil ich meine, es geht hier um ein Mädchen, das vergast wurde im KZ. Hallo? Und um ein nationales Symbol quasi für Widerstand und überhaupt und sowieso. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch lustig, weil also es ist halt einfach nur ein bisschen doof. Ja?
Ja.
Ich glaube, es ist gar nicht irgendwie böse Absicht, sondern einfach, ich glaube, der hat das nicht gemacht, weil er das irgendwie nicht respektiert, sondern weil er halt dachte, ja, sie war halt auch irgendwie so ein Teenager wie du und ich. Ja, irgendwie so, also ich weiß nicht. Ja, Also aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lustig.
Ich finde es auch ein bisschen lustig. Ich glaube, also entweder, wie gesagt, habe ich ja schon vermutet, hat er überhaupt nicht mitgekriegt, was da passiert ist und hat keine Führung bekommen. Oder der war total überwältigt und wusste nicht so genau, wie man sich in so einer Situation verhält. Ich meine, wenn der vorher die ganze Zeit sein normales Popstar-Sprech drauf hat, vielleicht war das so eine Situation, die ihn einfach überfordert hat. Und
ja,
dann
vielleicht
wusste er nicht
auch ein
mehr, was
von
er schreiben
allem.
Soll.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht ein bisschen von allem plus ein bisschen Drogen oder so. Es war gerade die Zeit. Aber es war so.
Zumal in Amsterdam. Ja,
also stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber das Lustige daran ist, also ich habe das wirklich damals irgendwie gar nicht mitbekommen. Irgendwie ging das völlig an mir vorbei. Aber ich war auch kein Justin Bieber-Fan und deswegen haben wir auch viele Dinge irgendwie, die da bei ihm auch schiefgegangen sind oder so, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Und dann dachte ich, das muss ich erwähnen. Das ist vielleicht was, was ihr auch noch nicht gehört habt, wenn ich es auch nicht gehört habe vorher. Ja, also das war Nummer eins. Dann haben wir eine Geschichte, von der ich mich frage, wie ich die noch nie gehört habe vorher. Und zwar, wir wissen ja, dass Angelina Jolie mit Billy Bob Thornton verheiratet war. Wo ich damals mich noch gefragt habe, ehrlich gesagt, da erinnere ich mich noch dran, was sie an dem so cool findet, weil im Verhältnis war sie irgendwie die schönste Frau der Welt und er war so ein hässlicher, ja,
Knilch.
Also, der war irgendwie, ja. Naja, und also Billy Bob Thornton, Schauspieler und auch Musiker, aber Schauspieler vor allen Dingen. Und der hat damals, das habe ich mitbekommen, in einer Nacht- und Nebelaktion haben die geheiratet. Also die kannten sich irgendwie kaum und zack waren sie verheiratet. Und das war ja auch, glaube ich, Billy Bob Thornton, mit dem zusammen sie ja dann auch irgendwie ihr Blut getrunken hat. Also sie haben doch dann ihr Blut irgendwie getrunken und das Ganze hatte so einen komischen Vibe. Also es war irgendwie alles sehr, ja, esoterisch angehaucht und Angelina Jolie war ja auch damals so diese Art von Girl. Nichtsdestotrotz, was der Skandal an der Sache ist, und das wusste ich nämlich nicht, ist, dass Billy Bob Thornton zu dem Zeitpunkt, zu dem Angelina Jolie geheiratet hat, eigentlich mit Laura Dern zusammen war. Und zwar war er mit Laura Dern verlobt.
Oh.
Und Laura Dern ist 1999 war das. Laura Dern hatte einen Dreh ist zu dem Dreh eben weggeflogen und kam dann vom Dreh wieder zurück. Und Billy Bob Thornton war mit Angelina Jolie verheiratet, als sie zurückkam, hatte jetzt gemeinsames Zuhause verlassen und hat keinen Brief geschrieben, keine Nachricht, kein gar nichts. Er war einfach nicht mehr in der Wohnung in der gemeinsamen und sie hat dann über die Presse erfahren, dass er mit Angelina Jolie jetzt verheiratet ist. What the fuck? Also ich meine, gut, man kann im Nachhinein sagen, Laura, du bist da nochmal dem Teufel von der Schippe gesprungen, aber also, das ist doch richtig eine richtig scheiß Art, mit jemandem Schluss zu machen. Also im Grunde gar nicht. Also so eine Feige, so ein Feigling auch noch. Aber stell dir das mal vor. Du fährst zum Dreh und dann kommst du zurück und dann ist dein Verlobter, also nicht nur dein normaler Boyfriend, sondern dein Verlobter einfach mit einer anderen Frau verheiratet.
Das ist schon weird. Ohne Nachricht oder so. Also große Red Flag. Frage ich mich auch, wusste Angelina Jolie das? Fand sie das in Ordnung?
Ich glaube, das ist ja scheißegal. So
er behandelt
ich die ein.
Sie so nicht ein?
Ja, also aber die Details habe ich nicht, aber also Laura Dern hat dazu wohl gesagt, I left our home to work on a movie and while I was away, my boyfriend got married and I've never heard from him again. Also ich habe unser Zuhause eben für einen Dreh verlassen, für einen Filmdreh und während ich weg war, hat mein Freund geheiratet und ich habe nie mehr was von ihm gehört. Ich meine, vielleicht haben sie mittlerweile miteinander gesprochen, aber das, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Info jetzt gelesen habe, habe ich darüber nichts gehört. Aber es gibt Fotos von den beiden auch gemeinsam, wo sie auch für die Kamera so posieren, Hand in Hand und so. Also die waren wohl offensichtlich ein richtiges Paar.
Mhm.
Und da dachte ich so, wow, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Also
ein sehr frühes, sehr physisches Ghosting.
Ja, aber also ich meine, das ist ja wirklich unglaublich, ey. Also ja, also das war etwas, wo ich auch dachte so, okay. Dann haben wir Donald Glover. Donald Glover, ein Schauspieler und Musiker. Hilf mir nochmal, ich vergesse mal wieder, der hat doch seine Musical-Persona. Wie heißt die nochmal? Da bist du doch so Fan von.
Childish Gambino.
Genau, richtig. Und genau, und er hat also auch diese Musikpersona. So, und ich hatte das damals gar nicht mitbekommen, aber der hat wohl, das ist jetzt aber auch schon einige Jahre wieder her, der hat mal so getan, als wäre er ein asiatisches Fangirl namens Yuki und hat einen Tumblr-Account angelegt, wo er eben als Yuki gepostet hat. Und angeblich wäre das eben eine Aktion gewesen, die für eine Promotion für sein neuestes Album Camp gewesen ist. Und jetzt können wir ja mal gucken, wann Camp rausgekommen ist. Warte mal ganz kurz.
2011.
Siehst du, also ein bisschen her schon. Und es gibt diesen Blog auf Tumblr tatsächlich auch noch. Jetzt muss man sagen, Tumblr ist ja so die Ecke, wo sich auch viele Fangirls und sowas aufhalten. Also wenn man sagt, man möchte irgendwie mit dem Fandom in Kontakt bekommen, ist das schon gar nicht die schlechteste Ecke. Aber
vor allem
ist natürlich,
2011.
Aber es ist trotzdem super weird, wenn ein erwachsener Mann als Teenage Girl sich ausgibt. Also das hat ehrlich gesagt schon so leichte pädophilen Vibes. Es tut mir leid, aber es ist so. Egal, ob für eine Promotion oder nicht. Und es ist also wirklich, und das ist, finde ich, ist auch das Skandalöse daran. Also selbst wenn der überhaupt nichts Böses gemacht hat und einfach ganz unschuldig gesagt hat, Mensch, das ist eine gute Idee, mit Fans in Verbindung zu kommen. Aber alleine die Tatsache, sich halt als erwachsener Mann, als Fangirl auszugeben, so in dieser Art, ist halt schon super weird. Und ich glaube, der ist nicht dumm genug, damit er das nicht verstanden hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gibt mir richtig Ick, so. Also wirklich. Und ich habe mir dann den Blog nochmal angeguckt. Ich packe euch einen Link zu dem Blog in die Shownotes. Das ist halt wirklich so, also dieses Fangirl, also so ein asiatisches Mädchen, sieht halt aus wie so ein AI-generiertes Model irgendwie. Und die Homepage hat halt irgendwie so lauter Herzchen und ist in rosa. Und die Sachen, die gereblockt worden sind, sind halt irgendwie cute Hundevideos und ein bisschen Manga-Stuff und so ein Kram und irgendwie, keine Ahnung, leckerer Kaffee oder so. Also wirklich nichts Besonderes. Ein Artikel von, wie heißt der? Gambino?
Childish Gambino.
Childish Gambino ist irgendwie auch dabei gewesen. Aber es ist schon alles sehr, sehr weird. Also, ja. Ich weiß nicht. Mich wundert es, dass es nicht irgendwie größer, also aufgeblasen worden ist oder so. Oder noch ein größerer Skandal war. Aber vielleicht konnte er irgendwie, ja, offensichtlich ja die Presse davon überzeugen, dass das alles aus guten Gründen ohne Hintergedanken passiert ist. Aber wie gesagt, ich finde es super weird.
Ist es irgendwie auch, ja.
Ja, also scheint kein gutes Licht auf ihn. Dann haben wir eine Geschichte zu Amy Winehouse. Klär uns einmal kurz auf, wer war Amy Winehouse?
Amy Winehouse war eine Britische Sängerin.
Ja, sehr gut. Das wusste ich jetzt zufällig auch.
Die sehr erfolgreich
2011
war.
Verstorben ist, ja.
Genau, 2011 verstorben ist nach einer langen Historie von Alkohol- und Drogenentzug. Mhm.
Genau, und aber hat
sie auch im 27 Club?
Ja, ist auch im Club der 27, genau. Ist auch, wie gesagt, als Musikerin sehr erfolgreich gewesen. Und wenn wir hier vom Club der 27 sprechen, was ist das?
Leute, die mit, also Popstars vor allem, die mit 27 sterben.
Mhm. Beziehungsweise gestorben sind, genau. Nicht nur Popstars, es gibt auch Schauspieler, die mit diesem Club gehören. Aber es gibt so eine sehr, ich sag mal, unglückliche Erkenntnis oder es ist
ja,
oft so, dass sehr, sehr viele...
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine statistische Häufung ist, aber ja. Es gibt halt dieses Meme sozusagen, dass viele erfolgreiche Leute das 27. Jahr nicht überleben.
Genau, dass sie im 27. Lebensjahr dann eben versterben, oft an Suizid tatsächlich. Amy Winehouse gehört dazu, wer auch dazu gehört, ist zum Beispiel James Dean. Der ist mit 27, hatte der seinen Unfall. Jetzt, ich weiß gar nicht, wer da noch alles drin ist, aber es sind noch eine ganze Menge andere
Kurt
Leute.
Kurt Cobain gehört da, glaube ich, auch rein.
Ja, oder? Stimmt, Kurt Cobain, richtig, hast recht, ja. Ja, und wie gesagt, Amy Winehouse leider auch. Und Amy Winehouse war ja sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Musik und ist dann 2011 dann leider ja auch gestorben, auch an Suizid. Soweit ich weiß, oder? Ja.
Amy Winehouse?
Ja.
Ja.
Genau.
Soweit ich weiß auch.
Genau. Und da ist was passiert, da habe ich auch nichts von gehört. Aber auch da muss ich sagen, diejenigen, die es verbrochen haben sozusagen, denen bin ich nicht so gefolgt. Und zwar Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Bukta haben nach dem Tod von Amy Winehouse darauf folgenden Jahr eben eine Halloween-Party an Halloween geschmissen. Das ist noch nichts Besonderes. Neil Patrick Harris, ein bekannter Schauspieler und auch Musiker und eben, wie gesagt, sein Ehemann, auch ganz bekanntes, öffentlich verheiratetes, schwules Paar, auch in Hollywood und so, also auch repräsentiert und so weiter. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, die haben eine Halloween-Party geschmissen nach dem Tod von Amy Winehouse an Halloween. Und diese Halloween-Party hatte eine Fleischplatte, also so mit Würstchen und alle möglichen Dinge halt, Fleisch- und Wurstplatte auf dem Buffet, die aussah, so wie das Ganze angeordnet und inszeniert war, wie die Leiche von Amy Winehouse.
Excuse me?
Ja. What the fucking fuck? Entschuldigung bitte, dass ich hier so fluche, aber ja. Also die haben quasi die Leiche von Amy Winehouse nachgestellt in Fleischform, auf der Fleisch- und Wurstplatte und fanden das irgendwie besonders lustig. Und das hat damals tatsächlich auch eine Kontroverse entsprechend ausgelöst, war dann aber tatsächlich relativ schnell auch vergessen. Das wurde kurz hochgekocht, dann war es weg, diese News. Und diese News ist dann aber wieder hochgekocht vor einigen Jahren. Also das ist sowas, was die sozusagen verfolgt. Auch deswegen, weil Neil Patrick Harris sich damals geweigert hat, sich zu entschuldigen und versucht hat, da irgendwie das Ganze unter den Teppich zu kehren. So nach dem Motto, ach, es war doch nur ein Witz, ist doch nicht so schlimm so. Und er hat dann aber tatsächlich 2022, überlege dir bitte, das ist über 10 Jahre später, wohl gesagt, dass dieses Gericht oder diese Fleischplatte halt regrettable wäre. Also, ja, wie sagt man?
Bedauernswert.
Ja, danke, das ist eine gute Übersetzung. Dass es eine bedauernswerte Entscheidung gewesen wäre. Das heißt noch lange nicht, Entschuldigung bitte, ich habe Mist gebaut, sondern einfach nur, ja, es ist leider bedauerlich, wie das gelaufen ist. Hallo? What the fuck? Ich meine, also das ist ja, selbst wenn man sagt, an Halloween möchte man irgendwas haben, was so ein bisschen scary ist, dass man jetzt Augen oder Gehirne oder was auch immer nachbildet an Halloween in Essensform. Das ist ja jetzt nichts Besonderes, das gibt's ja öfters. Aber wirklich konkret zu sagen, ich bilde hier quasi
ja.
Amy Winehouse Leiche, so wie wir die Fotos, die es in der Presse gab, gesehen haben, ab in Fleischform, das ist super geschmacklos. Ich meine, selbst wenn es Ich würde sagen, es wäre noch grenzwertig, wenn es irgendwie eine Hollywood-Legende gewesen wäre, zum Beispiel aus den 20ern, wo man weiß, irgendwie so ein berühmter Mord in Hollywood oder so, da hätte man vielleicht noch drüber diskutieren können, ja. Aber einfach jemanden auch zu nehmen, der das Jahr davor gestorben ist, den man vielleicht sogar persönlich auch noch gekannt hat, also das geht halt einfach gar nicht. Super pietätlos.
Ja.
Also wirklich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe schon überlegt, ich habe es nicht gemacht, aber ich dachte, vielleicht sollte ich mal die Fotos googeln, weil ich erinnere mich auch gar nicht daran, wie sie da irgendwie gefunden worden ist, beziehungsweise, dass es da überhaupt Fotos gegeben hat. Aber offensichtlich sind die damals durch die Presse gegangen.
Ich habe nur ein Foto gesehen von dem Schildchen, was dran war und man sah den Anfang, aber die ganze Fleischplatte sah man nicht, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, dass mit den beiden, ich möchte das nicht entschuldigen, ich finde das auch super geschmacklos, dass mit den beiden ihre Partyplaner Gene durchgegangen sind. Die haben ja sogar so eine Show gehabt, wo sie so Partys bewerten, die spontan von Drag Queens organisiert werden. Da sind tatsächlich auch beide bei gewesen. David Boerdtker ist da, glaube ich, noch mehr bei als Neil Patrick Harris. Der ist, glaube ich, auch so Eventplanner oder so. Ich glaube,
also,
da wurde die Person...
Also, keiner auf die Idee gekommen ist, dass es einfach super pietätlos und respektlos ist. Das Problem ist halt auch, dass es einfach so nah auch dran gewesen ist. Ich meine, wenn es jetzt einer machen würde, fände ich es auch noch problematisch, aber es wäre auf jeden Fall der zeitliche Abstand da, weißt du?
Mhm.
Oder würdest
ja,
du...
Ja, es war 3 Monate nach ihrem Tod, ne?
Ja.
Genau.
Ja, also...
Ich glaube, das spricht ein bisschen dafür, dass sie auch viel als so eine Rolle wahrgenommen wurde. Also Leute haben sich ja auch wirklich lustig gemacht, wenn sie mal wieder quasi voll auf Drogen irgendwie Abstürze hatte oder so, weiß ich nicht, Auftritte versemmelt hat oder so. Es gab, also im Nachhinein, nach ihrem Tod gab es man fühlte sich so ein bisschen befremdet, warum denn niemand was getan hat und niemand so richtig eingeschritten ist und wieso alle dabei zugeguckt haben, wie es ihr immer schlechter und schlechter ging und dann war es irgendwie zu spät.
Mhm.
Aber ja, es ist halt auch so ein bisschen, dass man dann davon abstrahiert und sich dann lustig macht oder so, das ist irgendwie die Fortsetzung davon als Fleischplatte. Das
ja, also es ist auch,
bösartig.
Also es ist super pietätlos, aber es ist auch ein bisschen lustig, aber noch ganz klein.
Es ist ein bisschen lustig, aber es ist, also vor allem an Halloween, aber es ist auch viel zu überschwänglich für Halloween.
Also es geht halt einfach gar nicht. Also das ist wirklich halt einfach einen Schritt zu weit. Aber ich dachte auch so, wow, davon hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Ich dachte auch so, warum habe ich davon nichts gehört? Aber ich meine,
vor
das sind halt so
beiden,
Sachen 2011, 2013, da war ich offensichtlich nicht ganz so präsent im Gossip.
Die beiden sind auch so proto-brave, schwule Ehemänner, die ihre...
Ich glaube, die machen immer einen auf total brav nach vorne hin.
Genau.
Ich glaube, da geht es hintenrum super ab, ehrlich gesagt.
Den Eindruck habe ich jetzt auch, ja.
Ja, also das war ein kleiner Skandal, der immer wieder hochgekocht wird. Aber wie gesagt, und offensichtlich ja auch 22, weil wenn er 22 davon gesprochen hat, dass es eine bedauernswerte Entscheidung war, dieses Gericht auf die Beine zu stellen, dann ist er ja offensichtlich 22 schon wieder darauf angesprochen worden. Und ich glaube, es geht ihm auch so ein bisschen auf den Keks, dass er da dauernd darauf angesprochen wird, alle, ich weiß mal, 5 oder 6 Jahre. Dann haben wir eine Geschichte mit Alec Baldwin. Jetzt ist es ehrlich gesagt nicht ganz so überraschend, dass Alec Baldwin den ein oder anderen Skandal hinter sich hat. Der hat auch genug Drogenskandale hinter sich. Aber er hat hier eine Geschichte, von der ich auch irgendwie damals nur was im Vorbeigehen mitbekommen habe und jetzt im Nachhinein das aber auch irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Licht auf ihn wirft. Und zwar Alec Baldwin hat ja mehrere Kinder. Aktuell ja sowieso mit seiner Ehefrau irgendwie gefühlt 17, aber ich glaube nur 6 oder so. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Er hat aber auch Kinder aus anderen Beziehungen vorher. Unter anderem hat er eine Tochter zusammen mit Ex-Frau Kim Basinger. Und damals, als er in der Trennung von Kim Basinger inbegriffen war, ist auch, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen her, da war die Tochter 11, Ireland. Ireland Baldwin kennt man auch, die macht ein bisschen Model, aber die ist, glaube ich, mittlerweile auch Schauspielerin. Und wie gesagt, damals war die Tochter 11 und es gab also Scheidungsverhandlungen mit der Ex-Frau über das Sorgerecht. Und da war die Situation wohl sowieso schon sehr angespannt. Und es war ein Treffen vereinbart gewesen über das Gericht, über den Mediator und so weiter, dass die 11-jährige Ireland eben ihren Vater besuchen sollte und beziehungsweise, dass sie halt ein Treffen hatte und da ist sie nicht aufgetaucht. Weil sie keinen Bock hatte. Nicht, weil sie nicht konnte, nicht, weil die Mutter was gesagt hat oder sonst, weil sie einfach keinen Bock hatte. Ich meine, jetzt muss man sagen, das Mädchen ist 11, das ist vor Pubertät. Ja, also es ist jetzt nicht ganz so überraschend. Nichtsdestotrotz ist sie nicht aufgetaucht und das hat dazu geführt, dass Alec Baldwin total die Hutschnur geplatzt ist und er hat ihr dann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, beziehungsweise auf der Mailbox und die ist geleakt worden. Und die war nicht sehr nett, sag ich mal. Also der ist völlig ausgerastet und hat sie genannt a rude little pig. Also seine eigene Tochter, ein unhöfliches kleines Schwein und hat drauf waren dann so Dinge wie you don't have the brains or the decency as a human being. I don't give a damn that you're 12 years old or 11 years old or that you're a child or that your mother is a thoughtless pain in the ass who doesn't care about what you do as far as I'm concerned. Also Du bist doof, also du hast kein Gehirn quasi. Oder aber den Respekt als menschliches, als im Human Being, also als Mensch, Mir ist scheißegal, ob du 12 bist oder 11 Jahre alt oder dass du ein Kind bist oder dass deine Mutter eine gedankenlose Pain in the Ass ist, die sich nicht darum kümmert, was du machst, soweit es mich angeht. Und dann beendet er seinen Rant noch damit, dass er sagt, dass er ihr droht und sagt, I gonna straighten your ass out. Do you understand me? I'm gonna really make sure you get it. Also er droht dir dann am Ende noch und sagt, ich werde also zusehen, dass ich dich zurechtstutze und
das
quasi dir mal
nach
zeige.
Körperlicher Züchtigung.
Ja, genau, dir mal zeige, wo es lang geht. Hast du mich verstanden? Ich sehe zu, dass ich sicher gehe, dass du das verstehst. Ja. Also,
krass.
What the fuck? Es ist natürlich, also, egal, ich finde, das kannst du gar nicht entschuldigen, egal wie du es drehst und wendest. Ja, er hat sich wohl in Rage geredet, vielleicht hat er auch Drogen genommen, gab es zu dem Zeitpunkt, I don't know. Aber, und ja, es war natürlich eine schwierige Situation und vielleicht ist da auch einfach ihm die Hutschnur geplatzt, weil ich das Gefühl habe, es geht hier weniger um sie als um die Mutter und um die Erziehung und um die Verhandlung mit dem Sorgerecht und so weiter. Aber ich meine, wenn ich das von meinem Vater auf die Mailbox gesprochen bekomme, dann würde ich doch mit dem im Leben nicht mehr reden.
Nee.
Also unmöglich. Es klingt wirklich nach Züchtigung, Drohung und auch einfach überhaupt kein Respekt. Und ich meine, und selbst wenn sie sich falsch verhalten hat, weil sie einfach nicht aufgetaucht ist und niemand was gesagt hat, das Mädchen ist 11. Die Eltern gehen durch eine schmutzige Scheidung. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann vielleicht sich einfach rausziehen möchte aus der ganzen Geschichte.
Ja, da sollte man als Elternteil vielleicht erstmal nachfragen, was denn nicht stimmt und was in Ordnung ist. Hm. Was nicht in Ordnung ist.
Ich frage mich auch, wer das geleakt hat. Ob das vielleicht sogar Kim Basinger oder aber Ireland selber waren. Aber das weiß man nicht. Ja. Hm.
Passt aber so ein bisschen zu den Vibes, die mir Alec Baldwin immer gibt.
Man sagt ja, dass er ja mit seiner aktuellen Frau jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, aber...
Da steckt so ein Choleriker drin auf jeden
Fall. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Und ich meine, wir hatten ja schon über diesen Red Carpet-Auftritt gesprochen. Also ja, definitiv. Ja, also das war das. Dann haben wir den Klassiker Sextape. Und das ist sowas, wo ich vorhin meinte, das ist, also heute, ganz ehrlich, wenn du irgendwie hörst, der und der Star hat ein Sextape gemacht, dann zuckst du wirklich nur mit den Schultern. Irgendwie hat man es gemacht, jeder hat mal ein Sextape gemacht, ja. Und jedes Sextape wurde irgendwann mal geleakt. Also es ist heutzutage echt keine Nachricht mehr wert. Aber es gibt ja so ein paar berühmt-berüchtigte Sextape. Also ich meine, eine Dame fällt einem ja, glaube ich, gleich sofort ein.
Pamela Anderson.
Richtig. Das war ja wohl das Sextape überhaupt. Da gibt's ja auch.
Das war das... Erst das Sextape, sie alle zu binden und zu knechten.
Ja.
So quasi der Vorläufer, der Maßstab.
Ja, wobei das war natürlich vielleicht das Sextape, das wirklich am berühmtesten geworden ist. Wobei das auch ein bisschen damit zusammenhängt, unabhängig davon, dass Pamela Anderson ja so als Sexsymbol auch galt, dass damals auch das Internet gerade kam. Also da kamen so ein paar Sachen zusammen einfach. Und dadurch auch die Verbreitung eben einfacher war, etc., etc. Also Pamela Anderson und Tommy Lee, genau. Und also, und es gibt ja die Serie, also da ist eine Serie draus gemacht worden, Pamela und Pam und Tommy. Und die ist richtig gut, aber natürlich wohl auch nicht 100% korrekt, so wie sie da dargestellt wurde. Und sie und die Serie nutzt natürlich auch die Story von Pamela Anderson aus. Und Pamela Anderson hat damals auch ganz laut Proteste eingelegt und hat gesagt, sie findet das unmöglich. Und es ist auch verständlich, aber leider ist die Serie gut. Kann man auf Disney Plus sich angucken. Und naja, auf jeden Fall, das war so genau. Das ist das Erste, an das ich denke. Das erste Sextape, wenn ich höre, Sextape-Skandal ist Pamela Anderson. Und das Zweite, an das ich dann denke, ist Kim Kardashian. Die hatte ja auch so einen großen Sextape-Skandal. Das hat auch so ein bisschen ihre Karriere gelauncht. Und dann gibt es den einen oder anderen Promi, der natürlich auch das Sextape hier, Sextape da. Aber irgendwie ist es, wie gesagt, heutzutage irgendwie gar nichts mehr Besonderes. Ich habe eher das Gefühl, wenn man als Hollywoodstar nicht irgendwann mal ein Sextape hatte, dann ist man eher out. So ein bisschen so, Ja, und deswegen hat es mich überrascht, als ich gelesen habe, dass es natürlich aber auch schon viel, viel früher in Hollywood Sextape-Skandale gegeben hat, von denen man aber irgendwie, also die damals dann halt noch viel, viel skandalöser waren, weil wie gesagt, heute das alles ja so ein bisschen schon abgefrühstückt ist. Und zwar überraschenderweise Rob Lowe.
Rob Lowe?
Rob Lowe, unser ewiger Heartthrob, der... heute auch noch aussieht wie 20. Der gehört auch in den Club von, es gibt ja Keanu Reeves, der irgendwie seit Jahren aussieht, als wäre er 20. Mhm. Wobei, wenn man direkt Fotos nebeneinander stellt, muss man schon sagen, ja, er sieht immer noch wahnsinnig jung aus, aber nicht mehr wie 20. Und in diesen Club gehört auch Rob Lowe. Der sieht auch, und bei Rob Lowe bin ich mir aber auch sicher, der hat was machen lassen.
Auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz ist der immer schon, also der sieht einfach grundsätzlich
auch immer noch sehr jung aus. Tom Cruise gehört auch noch in die Kategorie.
Ja, also es gibt eine ganze Menge von so Leuten. Gut, Rob Lowe, sehr bekannter Schauspieler, hatte seine richtig große Zeit in den 80ern, macht aber jetzt immer noch heutzutage erfolgreich, vor allen Dingen Serien und TV. Damals war er halt großer Kinostar und hat so Dinge gemacht wie zum Beispiel St. Elmo's Fire etc. Und halt richtige große Kassenhits. Und er hat damals ein Sextape gemacht, mehr oder minder unfreiwillig. Und zwar war es so gewesen, und der Skandal daran war, dass das Sextape war er und zwei Frauen. Und der Skandal war, eine Frau war 16, also minderjährig. Und das hat zu richtig, richtig großen Problemen geführt. Und zwar war es so gewesen, also es war damals, als er gerade eben St. Elmo's Fires abgedreht hatte, 1985, also schon ein bisschen her. 1988 ist dann dieser Sextape-Skandal quasi rausbekommen und das auch noch ganz unglücklich, als er nämlich auf der demokratischen National Convention war, wo er Werbung gemacht hat für den demokratischen Kandidaten. Und das war so ein bisschen so, ups. Und zwar hat er zwei junge Frauen in Downtown Atlanta in der Bar kennengelernt, hat sie dann mit nach Hause oder beziehungsweise mit in sein Hotel genommen. Dort haben die dann halt miteinander geschlafen und er hat ein Video aufgenommen von diesem Akt.
Wusste sie das?
Ja, das wussten sie. Das war quasi, also er wollte das und er hat das dann gemacht.
Okay.
Und das wussten sie. Und dann hat er, nachdem quasi alles erledigt war, die beiden kurz verlassen, ist ins Bad. Und während er im Bad war, haben die zwei das Video geklaut und Geld und waren quasi weg. Das heißt, als er rauskam aus dem Bad, war das Zimmer leer, das Video war weg und Geld war weg. Und also haben sie ihm halt geklaut. Und dann später wurde das Video halt geleakt und dadurch kam halt raus, okay, und dadurch kam aber eben auch raus, dass eines der beiden Mädels 16 war, die andere war, glaube ich, 23. Also ich vermute mal, dass die 16-Jährige auch behauptet hat, sie wäre natürlich nicht 16. Und daraufhin gab es halt mehrere Dinge. Also zum einen natürlich, dass die Öffentlichkeit, die halt einen Skandal daraus gemacht hat, dass er eben mit einer Minderjährigen geschlafen hat. Zum anderen aber natürlich auch einfach die reine Demütigung, dass jetzt jeder irgendwie was von seinem Sex mitbekommen hat. Also ich meine, es war ein Sextape, das irgendwie dann alle gesehen haben. Nicht zuletzt in Hollywood. Und Hollywood selber hat aber ihm nicht den Rücken gekehrt, sondern er hat, also karriereschädigend war das nicht. Er hat sich dann wohl, soweit ich es mitbekommen habe, außergerichtlich mit den Eltern der 16-Jährigen geeinigt und hat dann, glaube ich, eine Geldstrafe gezahlt, weil er eben mit einer Minderjährigen geschlafen hat.
Ja.
Weil das ja entsprechend, also kriminell war damals. Und ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass Rob Lowe einen Sextape-Skandal hatte. Also das war
auch so, what?
Und das war zur Hochzeit seines Ruhms. Ich glaube, das war auch am Ende das, was ihn geschützt hat. Ja,
dass der er würde halt heute Knast landen, oder? Mit einer 16-Jährigen. Ich meine, du hast gesagt,
naja,
das weiß er nicht.
Naja, wenn er sich außergerichtlich mit den Eltern einigt, glaube ich. Ich glaube, 16 ist das. Ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, es kommt auf den Bundesstaat an den USA. Aber ich glaube, 15 ist eigentlich das Age of Consent.
Nee, in den USA ist über 18 unter 18. In den allermeisten Staaten, soweit ich weiß.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, 15 ist. Und also es ist, theoretisch ist es Statutory Rape.
Genau.
Aber ich glaube, 16 war auch da die Grenze und du kannst aber verklagt werden. Aber wenn die Eltern sagen, es ist okay und du bist über 16, dann glaube ich, kann das akzeptiert werden. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine Ausnahmeding. Aber normalerweise, hast du recht, es ist schon 18. Also ja, du landest dann normalerweise im Knast, genau. Also das wird schon richtig ernst genommen. Und er hat dann also mehr oder minder Glück gehabt wohl. Also er konnte sich dann mit den Eltern irgendwie einigen. Das war auch, ist auch gerichtlich gewesen damals. Also ja. Also ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ein Partner, der halt minderjährig ist, jemandem vormacht, dass er nicht minderjährig ist. Und wenn du dann darauf hier reinfällst, weil ich meine, ich würde ja meinen One-Night-Stand, aber ich würde doch meinen One-Night-Stand auch nicht fragen. Aber ich würde meinen One-Night-Stand doch auch nicht fragen, kann ich bitte deinen Ausweis sehen?
Doch.
Nee.
Doch, wenn du mit jemandem zusammen bist, der 18 bist, dann solltest du das tun in den USA. Übliche Praxis, soweit ich weiß.
Also, wow.
Wenn du sicher gehen willst, dass du nicht im Knast landest, machst du das. Ich meine, also du darfst auch keine Nudes verschicken.
Ich glaube aber, da muss es irgendwelche auch Go-Around-Regeln geben. Das kann ja nicht alles nur so schwarz-weiß gecuttet sein, weil da gab es ja genug Fälle auch, wo das dann nicht zum Knast geführt hat.
Ja, weiß ich nicht. Du hast dann wahrscheinlich eine Juryverhandlung und kannst dann irgendwie noch über das Strafmaß diskutieren oder so. Aber normalerweise, wenn du unter 18 Sex hast, landest du als Sexoffender für immer in diesem Register und hast auf jeden Fall ein Strafverfahren.
Aber wenn ihr da noch ein bisschen mehr drüber wisst, dann klärt uns auf. Vielleicht haben wir ja jemanden, der zuhört, der sich da nochmal genauer auskennt. Nichtsdestotrotz war ich einfach überrascht, dass Rob Lowe ein Sextape hatte. Und
ja.
Es war so, what? Ja, gut. Also du siehst, alles ist irgendwie schon mal da gewesen. Das auch, wenn man das, ja, das ist wirklich so. Man hat so das Gefühl irgendwie, die ganzen Skandale, die man dann von den heutigen Hollywood-Schauspielern kennt, wenn man anfängt so ein bisschen zu recherchieren, sieht man halt einfach, es war wirklich alles schon mal da. Im Grunde habe ich alles, was heute als Skandal hier läuft, auch für alle Schauspieler aus den 30ern und 20ern und so gelesen. Also es war irgendwie so alles, ich habe die dann halt nur nicht gewählt, weil man die heute halt meistens gar nicht mehr kennt. Ja.
Waren die 20er-Sextapes dann Stummfilme?
Naja, Sextapes weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel habe ich ein Beispiel hier.
Ein bisschen schneller auch.
Ich habe hier ein Beispiel, und zwar das erste große, so ein bisschen wie Pamela Anderson, das erste Tell-All, See-All Sextape war, obwohl es offiziell nicht das erste Sextape war, aber so das bekannteste, war auch das erste große Tell-All Hollywood Celebrity Book. Also wo dann irgendjemand, meistens ein Familienmitglied, auspackt über einen Hollywood-Star und irgendwie die ganze Wahrheit erzählt. Und so dieses erste große Buch in diesem Genre, nachdem dann tausende genau solche Bücher halt dann auf den Markt geschwemmt worden sind, war das Buch von Christina Crawford, die Tochter von John Crawford.
Mhm.
Das ist 1978 rausgekommen mit
dem
Titel...
Das ist Christina, Bring Me the Eggs, Christina.
Mit dem Titel Mommy Dearest. So,
genau.
Was hat das mit dem Christina, Bring Me the Eggs auf sich?
Es gibt eine Verfilmung von Mommy Dearest, die quasi die schreckliche Mutterschaft von Joan Crawford nachvollziehen soll und die auf diesem Buch beruht. Ein Film, den Joan Crawford selber übrigens ganz schlimm fand und auch nicht zu schätzen wusste. Und der Film ist so ein bisschen eingegangen in die Popkultur, weil der extrem camp ist. Also der
war
versucht,
mit Faye Dunaway.
Genau, Faye Dunaway spielt Joan Crawford und gar nicht mal so gut, sondern so immer so ein bisschen drüber. Und da gibt es halt so eine Szene, wo Joan Crawford der Erzählung von Christina Crawford nach rausgegangen ist und einem Baum fällt, glaube ich, oder so. Und da schreit sie einfach so, Christina, bring me the axe. Und dann geht sie mit ihrer Tochter raus und haut irgendwas kurz an klein, was ihrer Tochter irgendwie teuer ist oder lieb und teuer, wenn ich mich recht erinnere. Der Film ist tatsächlich ganz lustig hier und da, hat aber auch extreme Längen. Also, wenn man den mal gucken
also
möchte.
Also, er ist wohl genau deswegen bekannt geworden. Also, nicht nur, dass Faye Dunaway eben die Mutter gespielt hat, sondern dass er auch einfach super camp unterwegs gewesen ist. Genau das ist es. Und es war so, John Crawford ist mit 1977 gestorben und 1978, ein Jahr später, kam halt dieses Buch raus. Christina Crawford ist die Tochter von Joan Crawford. Joan Crawford, eine große Hollywood-Legende, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht, mit wem man sie heute vergleichen könnte. Vielleicht Meryl Streep oder so. Also, wirklich so eine große Hollywood-Legende. Und in dem Buch enthüllt halt Christina Crawford die ganz, ganz schlechte Mutterschaft von ihrer Mutter halt, von Joan Crawford, und behauptet halt wirklich ganz schlimme Dinge und dass sie halt quasi keine gute Mutter war und dass sie die Tochter auch gequält hätte und auch verbal und so weiter, also einfach irgendwie schlecht erzogen und was nicht alles, also dass sie einfach wirklich total gelitten hat unter dieser Joan Crawford. Und jetzt muss man dazu auch sagen, ich glaube, das macht hier keinen Unterschied, aber Christina war adoptiert, Joan Crawford hatte eine Reihe von adoptierten Kindern, dazu gehört eben Christina. Und es ist aber so, dass, also die Beziehung wurde nach außen hin natürlich immer als sehr liebevoll und so weiter geschildert und Christina sagt, das ist alles Bullshit. Das war quasi für die Presse vorgespielt und hinter den Mauern haben wir halt alle super gelitten unter der Dominanz und überhaupt sowieso. Und das Ganze ist wohl komplett gekippt. Also es fing an, als sie Teenager war, als sie dann anfing, eben ihre eigenen Rollenvorstellungen von ihrem Leben zu haben, die eben nicht mit dem ihrer Mutter übereinstimmten. Und das hat dann zu ganz großen Reibereien und Streitigkeiten geführt. Und dann hat aber Christina wohl auch Ambitionen gehabt, Schauspielerin zu werden. Und das ging wohl in Joan Crawfords Blut, also so wird es dargestellt, ging halt in Joan Crawfords Ansicht halt gar nicht. Und dann hat Christina aber tatsächlich auch angefangen, langsam Erfolge zu haben als Schauspielerin und hat unter anderem in der Soap-Opera The Secret Storm mitgespielt. Und 1968 musste sie aber eine OP bekommen. Hier steht jetzt nicht weshalb, aber es war wohl eine OP. Also irgendwas, wo sie dann für einen Moment eben quasi krankgeschrieben war. Und in der Zeit hat man eine Vertretung gesucht für sie in der Soap-Opera. Also wirklich sollte nur eine Vertretung sein. Und John Crawford hat die Rolle sich geschnappt. Und Christina hat das ihrer Mutter quasi nie vergeben, weil sie war dann raus. Also ihre Mutter hat quasi ihren Job sich geschnappt. Und ja, und ganz ehrlich, das macht man doch auch nicht. Also das geht halt einfach gar nicht. Und Also das, ehrlich gesagt, bestärkt es eher, was Christina gesagt hat und nicht, was John Crawford sagt, weil die behauptet nämlich hinterher, das wäre überhaupt alles total falsch, was in diesem Buch stünde und es wäre alles gelogen und es würde so nicht stimmen und sie hätte ihre Tochter nie gequält und überhaupt und sowieso. Und tatsächlich sind auch eine ganze Reihe von anderen Schauspielern, die eben John Crawford kannten, öffentlich zu ihrer Verteidigung gekommen und haben gesagt, das stimmt so nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ich glaube, ich würde sagen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie man es immer so schön hat, irgendwo in der Mitte. Ja.
Ich habe mal eine Folge mit Markus gemacht im E&U-Gespräch über Mommy Dearest und über den Film Whatever Happened to Baby Jane, in dem Joan Crawford zusammen mit Bette Davis spielt. Den beiden wurde nämlich auch so eine Feindschaft am Set
ja,
nachgesagt.
Ja, aber das ist ja nochmal ein anderes, auf Augenhöhe, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber ja.
Ja, ja, und das wurde aber auch sehr aufgebauscht und das haben sie auch teilweise selber inszeniert.
Ja.
Also man kann sich da immer nicht so sicher sein. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, klar, dass Joan Crawford eine Persönlichkeit war, die sehr schlecht damit klarkam, dass sie mit der Zeit nicht mehr so berühmt war und dass sie dann irgendwann quasi nicht mehr in Frage kam für die glamourösen Rollen, die sie sich vorstellte, einfach weil sie eine ältere Schauspielerin wurde. Und sie hat ja bis zum Schluss dann auch immer noch in irgendwelchen B-Movies gespielt und das ist dann der eigentlich campet interessante Teil ihrer Karriere, wenn man sich dann diese ganzen Horrorfilme mit furchtbarem Budget anguckt, in denen halt diese Weltklasse-Schauspielerin dann noch auftritt, weil sie sonst keine Jobs mehr kriegt. Mhm. Die war auch starke Alkoholikerin.
Ja, ja, also ich glaube schon. Ich glaube, dass sie einfach eine schwere oder eine schwierige Persönlichkeit ist. Das, glaube ich, ist unangefochten, ja. Mhm. Aber wie gesagt, dass es dann wirklich so harsch zugegangen sein soll mit den Kindern,
das
wird bezweifelt. Und vor allen Dingen, ich glaube, was hier schwer wiegt, aber da muss man halt auch immer gucken, was sind da sozusagen auch die Motivationen dahinter. Aber Kathy und Cindy, die Zwillingsschwestern von Christina, also auch Kinder von John Crawford, haben eben öffentlich gesagt, dass Christina gelogen hat in ihrem Buch und über das Verhalten ihrer Mutter und was ihre Mutter eben getan hätte. Und das haben sie damals gesagt und das haben sie aber auch 30 Jahre später in der Öffentlichkeit immer noch wiederholt. Also ich meine, wenn du 30 Jahre lang bei der gleichen Behauptung bleibst, dann glaube ich, ist da auch irgendwas dran. Ja?
Hm.
Denn 30 Jahre später wurde das Buch nochmal neu aufgelegt und mit zusätzlichen Fotos und einem Vorwort und so weiter. Und auch da war es so, dass sie gesagt haben, nein, das ist absoluter Bullshit. Aber allein die Tatsache, dass das Buch 30 Jahre später nochmal neu aufgelegt wurde, mit zusätzlich neueren Materialien und so, zeigt ja im Grunde, wie populär das einfach war. Weil das war tatsächlich das große Tell-All-Buch, das dieses ganze Genre von Tell-All-Buch nach sich gezogen hat. Und das finde ich halt total spannend.
Das erste sozusagen.
Genau, und ich meine, das war wirklich ein Skandal, der ganz Hollywood erschüttert hat. Weil alle dann, oh mein Gott, das ist die, also jetzt erfahren wir die Wahrheit und so und das ist passiert. Und ganz Hollywood hat sich halt jahrelang einfach das Maul zerrissen über die ganze Geschichte. Es war wirklich, ja. Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch echt die Story von einer Mutter und einer Tochter. Und im Zuge dessen habe ich noch eine Story von John Crawford, die ich ehrlich gesagt ein bisschen erschütternd fand, aber nicht aus der Tatsache heraus, dass der Mann das denken könnte. Und zwar John Crawford, wie gesagt, große Hollywood-Legende, hat wohl damals, als sie noch nicht berühmt war, einen Erotikfilm gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein richtiger Pornofilm gewesen ist, aber es ist Pornofilm, Erotikfilm. Ich meine, die Frage ist halt dann auch natürlich auch immer, wie explizit waren die Filme in den, ich weiß nicht, 10ern, 20ern, I don't know. Aber den muss es gegeben
haben. Ich glaube,
es
sind mehr so 40er, 30er, 40er.
Na gut, es wird auf jeden Fall von Pornofilmen gesprochen. Und einer davon muss wohl überlebt haben, sage ich jetzt mal so. Und es ist so, dass John Crawford tatsächlich dann ihre Karriere mehr oder minder damit damit beschäftigt war, tatsächlich alles irgendwie aufzukaufen, wo sie ihre Finger dran bekommen konnte, was ihren Ruf ruinieren konnte. Und es gab da aber diesen einen Film, der quasi sämtliche Aufkaufaktionen und Zerstöraktionen überlebt hat und der unter der Hand weitergegeben worden ist. Und MGM hat dann tatsächlich, bei MGM war sie unter Vertrag, angeblich $100.000 gezahlt, um eben diesen Film ja zu bekommen und ihn dann entsprechend zu entsorgen. Und es war ein sogenannter Stack-Film. Da weiß ich auch nicht, ob das, also, weil Stack-Film, das sind doch die Filme, die man sich anguckt, wenn man so eine Bachelor-Party hat, oder? Also, das verstehe ich doch richtig.
Hm.
Also ich denke, weil Stack ist ja eben, also das ist ja das, was du, also du bist ja noch quasi der Bachelor. Also soweit ich weiß, es lief unter diesem Titel und der ist wohl, und das ist nämlich das, was ich hier so skandalös finde. Ich finde gar nicht so skandalös, dass sie ein Porno gemacht hat, bevor sie berühmt war. Ich finde eher skandalös, wie Hollywood sich dann auf ihre Kosten, wie Hollywood sie gedemütigt hat auf quasi ihre Kosten, weil der Film ist halt unter der Hand auf Hollywood-Industriepartys weitergegeben worden und angeguckt worden und man hat sich über sie lustig gemacht. Und das finde ich halt krass. Einfach so diese patriarchalen Strukturen in Hollywood, die dazu führen, dass du über Jahre hinweg einfach eine große, erfolgreiche Schauspielerin einfach die ganze Zeit demütigst, ja. Und dass du genau weißt, ich stelle mir das so schlimm vor, denn du weißt genau, also gut, Neid und Intrige sind natürlich auf diesem Niveau auch hoch, aber wenn du halt einfach genau weißt, dass wahrscheinlich alle Männer auf der gleichen Party, auf der du dich jetzt befindest, dich in diesem Porno gesehen haben und sich irgendwie einen abgezogen haben darüber, ja. Also das, und dass das bewusst halt einfach auch als Werkzeug gegen sie benutzt worden ist. Und da stecken für mich halt so krasse patriarchale Strukturen drin. Und das ist das, was mich an dieser Geschichte ehrlich gesagt so aufregt. Aber natürlich ist der eigentliche Skandal hier, dass sie einen Pornofilm gemacht hat. Also ich weiß nicht.
Also wie am Ende, auch am Anfang der Karriere hat sie einfach gemacht, was notwendig war, um in dieses Business reinzukommen. Ja. Ich glaube, die kam auch aus so vom Varieté oder vom Vaudeville oder so. Die kam auch aus einem sehr armen Elternhaus. Also Zeit ihres Lebens hat sie, glaube ich, immer versucht, alles zu machen, um zu überleben sozusagen. Und das gilt eben für den Anfang und genauso wie für das Ende der Karriere.
Ja, und aber ich fand, wie gesagt, ich fand es halt einfach krass, dass das einfach dann unter der Hand so weitergegeben wurde und so, und dass das halt so ein Ding war in Hollywood, weißt du?
Ja,
also
ich hab's
dem Motto, oh, hast du den Porno von John Crawford schon gesehen?
Genau. Und ich habe es gegoogelt und Stagfilm ist tatsächlich die Beantwortung meiner Frage von vorhin. Es gab die auch als Stummfilme auf 8 oder 16 Millimeter Streifen. Also tatsächlich Stummfilm-Pornos. Ja.
Ja. Interessant. Also das war so ein bisschen Old-Hollywood-Skandal. Und dann gibt es einen Hollywood-Skandal, den ich persönlich, das ist, ich sag mal, einer meiner Lieblingsskandale und aber auch gleichzeitig ein True-Crime-Fall. Also theoretisch hätten wir da auch eine einzelne Folge drüber machen können. Und zwar ist es der Mord an, oder nicht, was heißt der Mord? Das weiß man ja nicht. Also der Tod von Natalie Wood. Da hast du vielleicht sogar schon mal von gehört, denn da sind auch noch heute bekannte Namen mit involviert, unter anderem Robert Wagner. Robert Wagner ist mittlerweile 96 Jahre alt, großer Hollywood-Star, aber hat dann später auch erfolgreich Serien gemacht und ich finde das so interessant, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn wir jetzt hier uns darüber unterhalten, kennen ihn als einen Schauspieler aus dem Paar, aus der Serie Hard to Heart, Hard aber herzlich. Da war eben, da waren ja er und Stephanie Powers, waren die beiden Hauptdarsteller, haben ein Ehepaar gespielt, die Kriminalfälle gelöst haben. Und ich finde das so interessant, weil gerade jetzt eben letzte Woche gab es eine inoffizielle Reunion zwischen eben Robert Wagner und Stephanie Powers. Er 96, sie 83. Die beiden haben sich im Zuge einer Geschichte getroffen und haben eben ein gemeinsames Selfie gepostet, wo man auch so denkt, wow, also alte Fans von Heart to Heart, denen ging quasi das Herz auf. Und aber auch, ich habe dann auch noch so gedacht, ich so, der lebt noch. Es war auch so eine kurze Reaktion. Ich meine, 96 ist schon echt alt. Und er hat dann auch späten Erfolg noch in anderen Serien gehabt, unter anderem zum Beispiel auch in Two and a Half Men. Ja, also davon konnte man ihn vielleicht auch noch kennen. Und wie gesagt, er hatte aber davor eben auch eine richtig große Hollywood-Kinokarriere. Also Robert Wagner war echt so ein großer Hollywood-Star. Und vor allen Dingen war mit Natalie Wood, einer sehr bekannten damaligen großen Hollywood-Schauspielerin, eben auch zusammen, so, beziehungsweise sogar verheiratet. Und zwar war es so gewesen, Natalie Wood, muss man kurz vielleicht mal ein bisschen einordnen, könnte man kennen, also ich vor allen Dingen kenne sie daher aus West Side Story, aus der Verfilmung von West Side Story, da war sie nämlich Maria. Und aber Natalie Wood war also mehrfach hat große Hollywood-Filme gemacht, war mehrfach für einen Oscar nominiert. Unter anderem hat zusammen mit James Dean in Rebel Without a Cause gespielt, hat Splendor in the Grass mitgemacht, West Side Story, und für Splendor in the Grass hat sie auch einen Oscar bekommen, also war Oscar ausgezeichnet und war eben einfach richtig groß in Hollywood und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und hat dann aber Robert Wagner kennengelernt, die beiden haben geheiratet, haben zwei Kinder bekommen und da hat sie sich dann entschieden, einen Schritt zurückzumachen von ihrer aktiven Hollywood-Karriere und einfach ein bisschen Pause einzulegen wegen der Kids. So. Und dann an Thanksgiving 1981 war das, waren sie und Robert also eingeladen bei Christopher Walken. Christopher Walken, auch heute noch ein sehr bekannter Hollywood-Star. Ja? Das heißt, da sind drei große Hollywood-Namen involviert. So ein bisschen, als hätte man heute irgendwie eine Story über, ich weiß nicht, ich habe immer nur so alte Referenzen, wenn ich sage Brad Pitt, Angelina Jolie und Jennifer Aniston, dann wäre das so ein bisschen, ich weiß nicht, wen hätte man dann heute? Jacob Elordi, Sabrina Carpenter und ich weiß nicht. Ja, also Selena irgendwie so. Gomez. Ja, also irgendwen, der gerade so aktuell groß ist. Margot Robbie oder so. So, also der irgendwie groß ist. Auf jeden Fall Natalie Wood, Robert Wagner und Christopher Walken so. Und jetzt war das Ehepaar war eingeladen bei Christopher Walken auf sein Boot. Denn er hatte ein Boot und Natalie Wood hatte mit ihm gerade in dem Film Brainstorm gespielt. Und deswegen kannten die sich. Und sie wollten einen Trip mit seiner Yacht machen nach Catalina Island. Und das hat auch alles so stattgefunden, alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles super. Aber in den frühen Morgenstunden, am nächsten Tag nach der Einladung, hat man Natalie Woods tot im Wasser treibend gefunden. Und sie ist offensichtlich ertrunken. So. Und dann wurde sie natürlich quasi aus dem Wasser gefischt und der Pathologe hat eben festgestellt, dass sie ertrunken ist und hat es als Unfall eingeordnet. Aber es gehen die Gerüchte herum, dass das eben ein Mord gewesen sei, vermeintlich von Robert Wagner, weil der eifersüchtig war auf Natalie Wood, weil sie wohl mit Walken geflirtet hat.
Mhm.
Und für viele, viele Jahre haben Walken und Wagner halt einfach gar nichts darüber gesagt. Also immer, wenn gefragt wurde oder so, kein Kommentar, da äußern wir uns nicht zu. Und das hat natürlich zu den wildesten Spekulationen geführt, weil man dann halt gesagt hat, okay, also es wurde halt ein Liebesdreieck unterstellt und dass halt Natalie was mit Walken hatte und das auf dem Boot dann eskaliert ist und Wagner dann halt einfach sie umgebracht hat und ins Wasser gestoßen, geschlagen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie dann infolgedessen eben ertrunken. Und oder vielleicht sogar auch unter Wasser gehalten hat oder so, man weiß es nicht. Also es wurde viel unterstellt und auf jeden Fall ist der Konsens ist, Robert soll sie getötet haben. So. Da die beiden aber ja sich nicht geäußert haben in irgendeiner Form, ja, weiß man das eben nicht, ist alles Spekulation. Plus es wurde ja vom Pathologen dann auch als Unfall eingeordnet und Jahrzehnte später hat Wagner eine Autobiografie geschrieben über sein Leben, Pieces of My Heart. Und da hat er sich das erste Mal zu dieser ganzen Geschichte geäußert und hat zugegeben tatsächlich, dass er eifersüchtig war auf Walken, weil die beiden wohl sehr stark miteinander geflirtet hätten und dass er tatsächlich super, super verärgert gewesen ist und es zu einem Streit gekommen ist in der Nacht auf dem Boot und dass er super ärgerlich war. Das heißt, er hat zugegeben, dass es einen Streit gegeben hat. Aber eben nicht, dass er sie umgebracht hat oder so. Und das Ganze ist halt bis heute so ein großes Mysterium, weil man weiß einfach nicht, was passiert ist. Und tatsächlich wurde dann dieser Fall von Natalie Woods Tod im November 2011 nochmal neu eröffnet, weil nämlich der Kapitän der Yacht, also der war damals angestellt, wohl gesagt hat, er hätte neue Informationen zu dem Fall. Das hat sich aber so ein bisschen es war kein Bluff, aber es hat sich als nicht wichtig genug oder nicht nachweisbar genug herausgestellt, weil 2012 ist eben dann, sind die Ermittlungen wieder eingestellt worden, denn es gab keine neuen Erkenntnisse.
Hm.
Bis heute sind weder Wagner noch Walken offiziell jemals als Verdächtige in irgendeiner Form betrachtet worden. Das heißt, für die Polizei ist klar, dass es ein Unfall war. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, und das ist eben auch was so ein bisschen die Öffentlichkeit auch noch skeptisch stimmt, ist, dass es tatsächlich an Natalie Wood aber auch Wunden gegeben hat, die sich nicht erklären lassen, beziehungsweise die sich erklären lassen vielleicht mit dem Sturz oder so. Ja, also das ist wieder sowas, wo man nicht genau weiß, kann das passiert sein durch den Sturz, wenn sie wirklich vom Boot gefallen ist, oder kann das auch vorher ein Kampf gewesen sein oder so. Also es gibt wohl blaue Flecke und an den Armen und an den Knien. Es gibt Kratzer am Hals und an ihrer Stirn. Und die könnten eventuell eben auf den Kampf hindeuten. Die könnten genauso gut aber auch interpretiert werden als Wunden, die vom Sturz herrühren. Und ja, aber das ist eben so ein großes Fragezeichen. Ist Natalie Wood auf natürlichem Wege ertrunken? Ist es ein tragischer Unfall oder ist es tatsächlich Mord?
Mhm.
Und ich weiß nicht, also Robert Wagner hat jahrzehntelang nichts dazu gesagt und dann gibt er in seiner Biografie zu, ja, es gab die Flirterei zwischen Walken und Natalie Wood, ja, es kam zu einem großen Streit auf diesem Boot, aber er hat sie trotzdem nicht umgebracht. Also ich persönlich glaube mittlerweile, dass der vielleicht echt einfach glücklich mit diesem Mord davon gekommen ist. Ja, krass. Also krass. Und ich meine, Natalie Wood war halt wirklich eine ganz, ganz große, bekannte Schauspielerin. Das war echt so, wow, okay. Das ist also einer meiner liebsten True-Crime-Fälle.
Und da wobei gibt's natürlich, es da ja ein bisschen unbefriedigend ist, weil es am Ende gar keine Verurteilung halt gibt nicht. Oder so. Ja.
Genau, ja, ja. Naja.
Room for thought.
Ja. Dann schauen wir mal, was haben wir noch? Ich habe noch so ein paar Sachen. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, war, es gibt ja tausend eine Variante, wo man über Affären spricht. Also wer hat wen betrogen und so weiter. Da könnte ich hier tausend Geschichten erzählen. Ob das Brad Pitt und Angelina Jolie ist oder, ich weiß nicht, jetzt hier Kevin Costner mit seiner Scheidung oder wen auch immer. Also wir haben ja so viele große Beispiele auch. Und ein Beispiel, das aber auch so ein bisschen tatsächlich noch ein bisschen weiter ging als alle anderen, war die Affäre von Ingrid Bergman, die dazu führte, dass sie Roberto Rossellini geheiratet hat. Ingrid Bergman, damals ganz, ganz große Schauspielerin, auch groß in Hollywood tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt. Und Roberto Rossellini, ein sehr bekannter italienischer Regisseur, damals auch groß in Hollywood. Und es war so gewesen, dass Ingrid Bergman damals verheiratet war mit dem Neurochirurgen Peter Lindström. Also sie ist Schwedin, er entsprechend auch. Sie hatte dann aber eine Affäre mit eben dem großen Regisseur Roberto Rossellini und ist von ihm schwanger geworden, während sie noch verheiratet war mit ihrem Mann. Und das hat dazu geführt, dass sie sich dann in einem Eilverfahren von ihrem Mann getrennt hat, also entscheiden hat lassen und quasi dann direkt sofort im Anschluss Roberto Rossellini geheiratet hat, damit das Kind halt quasi ehelich auf die Welt kommt. Mhm. Das heißt, sie hat sich scheiden lassen, dann war sie eine Woche in Mexiko und dann hat sie Rossellini geheiratet. Das war so, what? Also das war wirklich so von einem Tag auf den anderen. Deswegen, das war so lustig, weil die Öffentlichkeit hat das Ganze mit angeguckt und die konnte gar nicht so schnell gucken, wie das alles passiert ist. Ja. Und das hat aber dann dazu geführt eben, das war ja natürlich dann auch ein Riesenskandal und das hat dazu geführt, dass sie natürlich als die böse Ehefrau auch verrufen wurde. Und ich meine, sie hat ihren Mann betrogen, sie hat sich von einem anderen Mann schwängern lassen und hat sich dann von ihrem Mann getrennt, scheiden lassen und sofort den anderen Mann geheiratet. Also ihr wurde alles Mögliche unterstellt und es hat tatsächlich aber in Hollywood tatsächlich dazu geführt, dass sie komplett rausgekickt worden ist. Also sie war geblacklistet, sie hat keine neuen Aufträge mehr bekommen, keine neuen Filme mehr, gar nichts mehr und zwar über Jahre hinweg. Sie ist also wirklich komplett von Hollywood geschannt worden. Das war richtig, richtig krass, was da abgegangen ist. Also wirklich, wirklich geschannt, muss man wirklich sagen. Es hätte gerade noch gefehlt, dass die Leute irgendwie sich die Augen mit den Händen zuhalten, wenn sie an ihnen vorbeiläuft. Also es ging halt einfach gar nicht. Und das wirklich für Jahre. Und dann erst später, als sie älter war, ein bisschen schon, aber wirklich Jahre später, erst dann hat sie es geschafft, in Hollywood wieder ein bisschen Fuß zu fassen, aber auch niemals so groß, wie vorher ihre Karriere gewesen ist. Jetzt muss man dazu sagen, sie hat in der Zwischenzeit aber natürlich auch im italienischen Film zum Beispiel auch dann, Rossellini war natürlich auch großer italienischer Schauspieler, Regisseur, hat dann im italienischen Film auch Filme weiterhin gemacht und so weiter. Aber das war so der Riesenskandal. Und das war vielleicht so, das ist so eine Trennung, die halt wirklich auch eigentlich dazu geführt hat, dass sie mehr oder minder komplett rausgekickt wurde aus Hollywood. Und das eigentlich nur dafür, dass sie sich in einen anderen Mann verliebt hat, getrennt hat. Ich meine, gut, das mit der Schwangerschaft ist vielleicht noch ein bisschen heikel, aber das ist jetzt nichts, auch zum damaligen Zeitpunkt. Okay, es waren die 60er. Da ist es natürlich alles noch ein bisschen prüder, aber das war jetzt nichts, was man von Hollywood nicht auch schon gehört hatte. Aber ich glaube, hier war eben die Grundgeschichte, dass es eine Frau war, einfach das, was dazu geführt hat, dass viele halt doppelmoralmäßig das einfach nach außen hin total verbannt haben und angeklagt haben.
Ja, wir haben ja gerade gehört von einem anderen Fall, in dem eine leichte Eifersuchtsszene zu einem wahrscheinlich nicht aufgeklärten Mord geführt hat. Ja. Und das war nicht so das Problem. Und hier also, trennt sich jemand und verheiratet sich neu.
Hier wurde halt tatsächlich wörtlich gesagt, sie soll keinen Fuß mehr auf den amerikanischen Boden setzen, unter ihren Einwanderungsgesetzen. Also ihr wurde tatsächlich gedroht, dass sie einfach auch ausgewiesen wird als Ausländerin, weil sie hatte ja einen schwedischen Staatsbürgerschaft. Und ich meine also, das ist auch vom US-Senator ist ja das gesagt worden. Das ist also wirklich zu so einem Landesbann geführt hat und so. Also das ist richtig, richtig krass. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, ey. Ja, also das war so, deswegen habe ich diese Geschichte genannt, weil das ist so eine der großen Skandale in Hollywood, wo man sich auch heute noch dran erinnert. Also ich erinnere mich da, was heißt erinnert? Also ich habe da auch schon von gelesen und gehört und gemacht und getan. Also das war wirklich ein Riesending damals und ist es offensichtlich heute auch immer noch ein bisschen. Und eine weitere ähnliche Geschichte, also ich meine, Ingrid Bergman wurde angedroht, sie soll nicht mehr ins Land reinkommen. Charlie Chaplin ist tatsächlich einfach komplett rausgekickt worden. Und ich dachte so, was? Und zwar, er war zum zweiten Mal verheiratet. Übrigens, beide Ehefrauen hat er mit 16 geheiratet.
Mhm.
Auch ein bisschen icky, ja. Aber okay. Auf jeden Fall, er war dann zum zweiten Mal verheiratet und hat sich von seiner zweiten Frau scheiden lassen. Er war dann eben vor Gericht und da übrigens auch sehr, sehr rufschädigend, diese zweite Scheidung, weil sie halt behauptet hat, dass er halt ein ganz schrecklicher Ehemann sei und ein abwesender Vater und er würde sie halt, hätte sie auch also schlecht behandelt und geschlagen und verbal misshandelt und wäre eben auch dauernd fremdgegangen und so und oft auch mit Teenage Girls und so weiter und das stimmt tatsächlich auch alles, also das weiß man heute von Charlie Chaplin und also das war dann aber sehr rufschädigend, dass das eben während dieser zweiten Scheidung alles auf den Tisch gekommen ist und tatsächlich hat sie damals dann eine Abfindung bei der Scheidung von $800.000 bekommen, was für damalige Verhältnisse die höchste Summe war, die einer bei einer Scheidung je bekommen hat. Mhm. Also das lässt sich überhaupt nicht mehr vergleichen. Ich meine, mit heute ja sowieso nicht. Aber für damalige Verhältnisse hat die halt einfach Millionen, Millionen bekommen. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Und das führte halt dazu, dass, also das war so die große Celebrity-Hollywood-Scheidung, wo halt sie tatsächlich dann einfach, ja, mit dem Gewinn, muss man sagen, rausgegangen ist. Und dann war es so gewesen, dass, das ist die eine Story zu Charlie Chaplin, die eigentliche Story zu Charlie Chaplin, die ich eigentlich erzählen wollte, war, dass er und seine Frau eben damals nach England, 1952 war das gewesen, nach England gefahren sind, weil er nach 21 Jahren England wieder besuchen wollte. Er war vorher in den USA und hat gesagt, nach 21 Jahren, dass es Zeit wird, mal wieder England zu besuchen. Da ist er halt so lange nicht gewesen. Und dort wollte er Promotion machen für seinen Film Limelight. Und während er dann also in den USA war, hat der US Attorney General Thomas M. McGranary, also US Attorney General ist der Staatsanwalt, der US-Staatsanwalt, ja, hat einen Gesetz erlassen oder eben eine Order, die den Comedian eben davon abgehalten hat, die USA wieder zu betreten. Und hat zusätzlich auch noch angeordnet, dass er bei einer Immigrationsanhörung anwesend sein soll, wurde also dazu eingeladen. Und Chaplin hat, der niemals US-Staatsbürger war, was ich auch überraschend fand, wusste ich nicht. Ich dachte, der hätte eine US-Staatsbürgerschaft, hat er aber nicht. Die hat er damals eben abgelehnt. Also er hatte halt einen britischen Pass. Und er hat also sich geweigert, zu dieser Anhörung eben zu kommen, weil nämlich die US-Regierung ihn unter Verdacht hatte, ein Kommunist zu sein. Also das war ja damals auch ganz schwierig mit der kommunistischen Welle und so weiter. Man hat also seit Jahren dachte man schon, dass Charlie Chaplin halt mit dem Kommunismus sympathisiert und so weiter. Und jetzt auf der Höhe der roten, wie sagt man, der roten Angst sozusagen, also in den 50ern, hat man eben versucht, das auszunutzen und wollte halt Charlie Chaplin dazu zwingen, ihnen Namen zu geben von anderen vermeintlichen Kommunisten. Und Charlie Chaplin hat sich halt geweigert, was eben zu diesem Exil aus USA geführt hat. Das heißt, und er wusste das ja auch nicht, als er losgefahren ist. Also eigentlich ist er ja nach Großbritannien gefahren, um einen Film von ihm zu promoten und hat dann gesagt, Mensch, auch mal schön, wieder die alte Heimat zu sehen. Und als er dann da in Großbritannien ist, kriegt er halt die Info, ja, und dir ist quasi die Wiedereinreise nach USA verweigert worden und du bist außerdem vorgeladen für eine Anhörung vorm Kongress, wo du uns eben verraten sollst, welche anderen kommunistischen Sympathisanten du noch kennst, ja. Und da hat er sich, wie gesagt, geweigert und was dann zu diesem Exil geführt hat. Und das Exil sollte tatsächlich 20 Jahre halten. Er hat dann eben in Amerika alles komplett zurückgelassen, was ja auch krass ist, weil du hast da ja ein Haus und einen Lebensstand und alles, ja. Und also alles quasi dagelassen und hat dann aber ein Leben in der Schweiz geführt. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau, weil ich meine, der hatte das Geld. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon irgendwie krass, dass du dann einfach aus dem Land verbannt wirst. Und ist dann erst tatsächlich 1972 im Alter von 83 Jahren wieder nach USA zurückgekehrt und das aber auch nur für einen Besuch, weil nämlich die Academy, also die Oscars, ihn einem Ehren-Oscar verliehen haben für sein Lebenswerk Und damals hat er dann dort eine 12-minütige Standing Ovation bekommen vom Publikum.
Mhm.
Ich glaube auch sozusagen als Anerkennung nicht nur des Lebenswerks, sondern eben auch, dass er da auch niemand verraten hat und das in Kauf genommen hat und so. Und ja, krass, oder? Also irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass Charlie Chaplin einfach aus dem Land gekickt worden ist.
Nee, ich auch nicht.
Einfach so krass. Und
also ich hatte schon mal gehört, dass er sich dann sehr zurückgezogen hat und nichts mehr gemacht hat, aber dass das vor allem daran lag, dass er auch gar keine Arbeitserlaubnis mehr und keine Einreiseerlaubnis hatte, wusste ich auch nicht.
Ja, also das ist irgendwie.
Und das mit seiner Vorliebe für sehr junge Frauen, um nicht zu sagen Mädchen, habe ich auch schon gehört.
Ja, okay, gut. Da habe ich mich nicht so drum gekümmert, aber ja, es scheint wohl kein Geheimnis zu sein. Ich habe noch zwei Oldschool Nachrichten und dann sind wir aber auch durch. Und zwar, weil ich ja gesagt hatte, jetzt warte mal, jetzt muss ich gerade, wo ist das denn? Weil ich springe jetzt einfach, ich habe hier noch so ein paar neuere Skandale, die aber alles Sachen sind, die wir kennen. Okay, Sekunde, ich muss es gerade einmal aufrufen. Wo war das denn gewesen? Und zwar war das nämlich was gewesen, wo ich dachte, wie gesagt, es ist alles schon mal da gewesen. Eine von diesen Old Hollywood-Geschichten. Wir haben noch eine, ja, sagen wir mal, illegitime Affäre oder zumindest was damals auch als super skandalös gegolten hat. Interessanterweise ist das eine Story, die ich tatsächlich schon mal gehört hatte, nämlich von Carrie Fisher. Wer ist Carrie Fisher?
Carrie Fisher ist die Darstellerin von Prinzessin Leia.
Richtig. Und weißt du, wer Carrie Fishers Mutter war?
Ach, auch so eine berühmte Mutter.
Debbie Reynolds.
Debbie Reynolds, okay.
Genau, Debbie Reynolds. Und wer ist Debbie Reynolds? Also in welchem Film hat sie gespielt? Es gibt den einen großen Film von Debbie Reynolds, glaube ich. Oder es gibt mehrere große Filme, aber es gibt den einen großen Film von Debbie Reynolds. Singing in the Rain.
Okay.
Also Debbie Reynolds hat die Hauptrolle gehabt in Singing in the Rain, aber auch in, jetzt muss ich da nochmal googeln, wie der hieß. Aber auch in Singing in the Rain hieß bei uns, du sollst mein Glücksstern sein. Das war auch wieder so ein Titel. Und auch in anderen Filmen, das war so eine der allergrößten so. Also, und Debbie Reynolds war halt eine riesen Hollywood-Legende. Und Carrie Fisher hat ein ganz tolles Solo-Programm gemacht, das ich leider aber bisher nirgendwo im Netz gefunden habe. Und auch diese eine Szene, wo sie jetzt drüber geredet hat, über diese Geschichte, habe ich leider auch nicht gefunden. Aber tatsächlich redet sie da über ihre Eltern und Elizabeth Taylor. Und tatsächlich ist es aber auch so, ihre Eltern haben mehrfach wieder geheiratet, sodass es also Patchwork ist noch untertrieben, sag ich mal. Und damals war es so gewesen, dass Elizabeth Taylor und Debbie Reynolds waren gute Freunde, für Jahre schon, haben auch zusammengearbeitet und so weiter und waren beide bei Metro-Goldwyn-Mayer verpflichtet, bei dem gleichen großen Studio. Und dann ist Elizabeth Taylors Ehemann Mike Todd bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das heißt, sie war die trauernde Witwe. Und Debbie Reynolds' Ehemann Eddie Fisher hat damals auch, ich glaube, er war Sänger, wenn ich mich nicht täusche, auch sehr bekannt. Die waren also auch so ein gefeiertes Celebrity-Ehepaar, also Debbie Reynolds und Eddie Fisher. Und der hat damals, weil sie eben gut mit Debbie Reynolds generell befreundet waren, auch als Pärchen, Eddie Fisher hat dann Elizabeth Taylor getröstet. Und zwar so weit getröstet, dass es zu einer Affäre gekommen ist zwischen Eddie Fisher und Elizabeth Taylor. Was dann zu dem Bruch von Debbie Reynolds und nicht nur dem Bruch von Debbie Reynolds und Eddie Fisher geführt hat, die haben sich nämlich scheiden lassen 1959, sondern auch natürlich zum Bruch zwischen Debbie Reynolds und Elizabeth Taylor. Weil hier im Grunde, also es ist im Grunde die klassische Story, wo, ich sag mal, die beste Freundin, also oder zumindest die Freundin, einfach dich mit dem eigenen Ehemann betrügt.
Krass.
Das geht halt einfach gar nicht. Es hat also zu Riesen, auch nicht nur zu Riesenwogen innerhalb dieser Beziehung geführt, die halt einfach alle explodiert sind, sondern natürlich auch die Öffentlichkeit hat sich da drauf gestürzt ohne Ende. Das gab Schlagzeilen und was nicht alles, ja. Und dann die eine wurde als Homewrecker verschrien, der andere wurde irgendwie als Cheater verschrien, die dritte wurde irgendwie, was weiß ich. Und das war natürlich auch für den Ruf nicht besonders gut, weil die ja alle irgendwie große Hollywood-Stars waren, die irgendwie auch so ein Sauermann-Image hatten und dass sie natürlich da auch nicht damit aufrechterhalten konnten. Jetzt war es aber auch so, dass das eben auch dazu geführt hat, dass man da auch vieles unter den Teppich kehren konnte, damals noch. Aber man weiß eben tatsächlich über diese Geschichte Bescheid und Carrie Fisher, wie gesagt, erzählt diese Story halt so aus ihrer Perspektive, weil sie das ja hautnah im Grunde mitbekommen hat damals. Und MGM hat auch tatsächlich auch versucht, das Ganze so ein bisschen in den Teppich zu kehren, weil natürlich das ja auch zwei von ihren großen Schauspielstars waren, mit denen sie ja auch Kohle machen wollten, auch mit in den Filmen und so weiter. Und die haben dann, was die dann gemacht haben, und da muss man sagen, es war ein sehr cleverer PR-Move, die haben dann den schlechten Ruf von Elizabeth Taylor dazu genutzt, sie so als sexy, sultry, adulterous in Szene zu setzen und haben dann Filme mit ihr gemacht, wo sie genauso dieses Image halt auch porträtiert hat, wie zum Beispiel Cat on the Hot Tin Roof, also die Katze auf dem heißen Blechdach oder Butterfield 8, da hat sie ja genau diese Art von Frauenrolle gespielt, wo sie so ein bisschen so, und dann hat man so dieses Sex-Symbol-Image irgendwie ja vermarktet, dass sie dann sowieso hatte als Homewreckerin, also als diejenige, die schuld ist an der Scheidung von Debbie Reynolds und Eddie Fisher, ja. Und ja, also die böse Frau, TM. Man muss dann sagen, Debbie Reynolds und Elizabeth Taylor haben sich dann Jahre später wieder versöhnt, aber es hat ein bisschen gedauert. Also in den 60ern dann, haben sie sich in den späten 60ern, also gute 10 Jahre später, beziehungsweise frühen 70ern, haben sich dann ausgesprochen und dann war auch alles wieder gut, in Anführungszeichen. Aber ja, es war also schon,
damals ist Taylor bestimmt auch schon von Eddie Fisher geschieden.
Mit Sicherheit, ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann waren beide Frauen halt dann schon länger geschieden und dann wurde das alles nicht mehr so heiß gegessen, aber ich meine, es sind dann auch gute 10 Jahre ins Land gegangen. Also ja, hat ein bisschen alles gedauert. Aber das war damals auch so ein Riesen, ja, das war wirklich ein Riesendreieckskandal. Ja.
Ich habe gerade gesehen, den kannte ich gar nicht, aber Carrie Fisher hat tatsächlich mal einen Film gemacht, der heißt These Old Broads. Mhm. Und da spielen mit ihre Mutter Debbie Reynolds, Shirley MacLaine, Joan Collins und Elizabeth Taylor. Die spielen alle vier Frauen, die sich ganz lange hassen und früher mal in so einer Boy-Girl-Group zusammen waren und sich dann für so eine alte Varieté-Show quasi wieder zusammentun. Mhm. Das klingt sehr lustig und ja. Daraus habe ich geschlossen, dass sie sich irgendwann wieder vertragen haben müssen.
Ja, in den, also wie gesagt, späte 60er, frühe 70er, also gute 10 Jahre später, genau, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, gibt es natürlich noch, also den ein oder anderen Fall. Ich habe ja jetzt schon über den Tod von Natalie Wood gesprochen. Ein weiterer True Crime Fall, den ich übrigens ganz spannend fand, war der Tod von dem damaligen Superman-Darsteller. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wie hieß der mit Vornamen? Hieß der Scott Reeves? Warte. Der hieß nämlich auch Reeves. Das finde ich immer so verwirrend mit dem 80er-Jahre-Schauspieler, der ja auch Superman gespielt hat. Ja, auf George Reeves hieß er, genau. Also der Schauspieler George Reeves, der ja den ersten Superman im Fernsehen gespielt hat, in über, ich glaube, 140 Folgen oder so. Und der ist nämlich auch ums Leben gekommen auf einer von seinen Partys. Der hat eine große Hollywood-Party geschmissen. Und hat sich dann wohl in den ersten Stock zurückgezogen und dann hat man Schüsse gehört und dann ist er tot aufgefunden worden. Und angeblich Selbstmord, also hat er sich wohl selber mit der Waffe erschossen, aber man hat tatsächlich angeblich mehrere Schüsse gehört, also nicht nur einen. Und man hat dann hinterher auch Spuren gefunden, 2 Einschusslöcher im Teppich und ein Einschussloch in der Decke. Das Einschussloch in der Decke war wohl von dem Schuss ins Gesicht, also er hat sich dann eben in den Kopf geschossen. Und aber die anderen 2 Einschusslöcher lassen sich nicht erklären und es besteht halt die Vermutung, dass er vielleicht umgebracht wurde. Aber bis heute ist das alles nicht bewiesen, also bis heute gilt es offiziell als Selbstmord. Aber es gibt die Gerüchte, weil nämlich angeblich George Reeves was mit der Frau von Tony Mannix hatte. Und Tony Mannix, das war der große Fixer in Hollywood. Also diese klassischen Fixer, wo man immer denkt, die gibt's nicht, der im Hintergrund alle Fäden zieht. Das heißt, wenn es irgendwo ein Problem gegeben hat, wenn irgendjemand irgendwas gemacht hat, was irgendwie aus der Welt geschafft werden musste oder so, dann rief man eben Tony Mannix an und der hat dann eben alles im Hintergrund ja gefixt halt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der da die Finger im Spiel haben gehabt hat, wirklich, dass es ein Mord war, der wie ein Selbstmord ausgesehen hat, sehr hoch, sagen wir mal. Ja, also das war tatsächlich auch eine, da wollte ich gar nicht drüber reden, aber das fiel mir gerade noch ein, weil das war auch noch so eine Geschichte, die ich auch sehr spannend fand. Aber ich wollte eigentlich noch eine letzte Geschichte erzählen und zwar habe ich ja gesagt, es gibt nichts, was nicht schon mal da gewesen wäre. Und hier ist es so, dass es um einen Fall geht mit einem Kinderschauspieler und seinen Eltern und da ist mir sofort Britney Spears eingefallen. Und da habe ich gedacht, wir wissen ja, dass Britney Spears von ihren Eltern mehr oder minder ausgenutzt worden ist. Also ihre Eltern haben ja im Grunde ihre ganzen Ersparnisse, beziehungsweise das, was sie halt verdient hat, im Grunde hinterzogen. Also die haben ja von ihr gelebt und dann haben sie zusätzlich dazu sie auch noch unter Vormundschaft stellen lassen. Und das ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und zwar ist es der sogenannte Coogan-Fall. Und zwar Jackie Coogan, das war 1938, also wirklich richtig früh. Jackie Coogan hat als Kinderstar eben in Hollywood gearbeitet, war sehr, sehr erfolgreich. Und in den 60ern kannte man ihn, da hat er nämlich auch als Erwachsener weiterhin gearbeitet, kannte man ihn vor allen Dingen als Onkel Fester aus der Addams Family. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Onkel Fester, genau. Und der war aber tatsächlich, und das wusste ich nicht.
Fester wie Fester zuschlagen, sagt er in der deutschen Synchron.
Und der war tatsächlich, ich kannte ihn nämlich auch nur als der Addams Family, und der hat aber tatsächlich eine Kinderstar-Karriere hinter sich gehabt.
Mhm.
Und das wusste ich auch nicht. Und zwar 1921 war er total erfolgreich als Kinderstar in Charlie Chaplins The Kid. Also was ja auch ein sehr bekannter Charlie Chaplin-Film ist. Da hat er besagte Kid halt gespielt. Und das Publikum war dann eben, also kannte ihn, liebte ihn. Und es hat ja auch geklappt, dass er dann weiterhin als Erwachsener auch weiterhin Rollen bekommen hat in TV und Fernsehen. Und es kam dann aber später raus, dass seine Eltern eben, seine Mutter und sein Stiefvater, seine kompletten verdienten Multimillionen, und da muss man wirklich sagen, überleg mal, wenn du in den 30ern und 40ern Multimillionen verdient hast, dann bist du wirklich reich, ja?
Mhm.
Also wenn da 800.000 schon viel Geld ist, dann sind Millionen, sind quasi wie, ich glaube wahrscheinlich mindestens mal 100 Millionen oder so heutzutage. Und der hatte eben genau dieses Geld, und seine Eltern haben komplett alles ihm geklaut, ausgegeben und ihn finanziell komplett mittellos zurückgelassen. Also die haben alles Geld, das er verdient hat, komplett geklaut.
Krass.
Das hat dazu geführt, dass er 1938, da war er 23, seine Eltern tatsächlich verklagt hat. Was ich auch total krass finde, ich meine, du musst auch erstmal deine Eltern verklagen. Also da sieht man ja, wie zerrüttet das Ganze wohl gewesen ist. Und viel krasser, er hat gewonnen. Das hat ihm natürlich nicht geholfen, das Geld zurückzubekommen, weil das Geld war weg. Aber, und vor allen Dingen musste er auch noch die Anwälte bezahlen, was dazu geführt hat, dass er dann richtig komplett pleite war. Und am Ende hatte er nur noch übrig von allem, nur noch in Anführungszeichen 126.000. Wenn man sich aber überlegt, dass es vorher Multimillionen waren, ist das natürlich wirklich nichts. Ja?
Hm.
Und das hat aber dann dazu geführt, dass Kalifornien, also der Bundesstaat Kalifornien in den USA, ein Gesetz erlassen hat, das man heute als den sogenannten Coogan Act kennt, also nach ihm benannt. Und zwar ist das ein Gesetz, dass es Richtern erlaubt, die Ermessensbefugnis zu verlangen, wenn es eben um so eine Situation geht, wo es ein Kind gibt, also Minderjährigen, wo die Eltern das verwalten, dass ein Teil des Einkommens von einem Kinderdarsteller in einen Treuhandfonds oder auf ein Sparkonto zurückgelegt wird, auf das das Kind dann erst nach Erreichen der Volljährigkeit zugreifen kann und die Eltern auch nicht. Das heißt also, das ist der sogenannte Coogan-Act, wo ein Richter beschließen kann, dass das eben in eine Treuhandfonds oder auf ein Konto geht, und da hat dann keiner drauf Zugriff, außer eben das eigentliche Kind, das das Geld verdient hat, ab 18. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass es eben diesen Coogan-Act gibt, und ich mich dann aber auch gefragt habe, wahrscheinlich gibt es mittlerweile aber auch noch ganz andere Präzedenzfälle, weil wenn das so einfach wäre, dann hätte man doch so einfach, okay, gut, bei Britney Spears war ja dann auch noch eine Vormundschaft mit dem Spiel, aber dann hätte man aber zum Beispiel auch Kevin allein zu Hause, Macaulay Culkin zum Beispiel, da war es doch auch so, dass die Eltern ihm das Geld geklaut haben, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Da war es doch, glaube ich, genauso. Also wenn es so einfach wäre, dass man dann gerichtlich hätte veranlassen können, dass das Geld, das diese Kinderstars verdienen, dass das dann auf ein extra Konto fließt, wo dann keiner drauf Zugriff hat, außer die Kinder ab 18, das ist ja das, was dieser Coogan-Act, quasi dieses Coogan-Gesetz ja besagt, dann mich wundert, warum das nicht durchgezogen wurde. Aber vielleicht gibt es mittlerweile auch andere Gesetze, die das irgendwie umgehen oder so.
Sagt er denn, dass das immer so gemacht werden muss? Oder sagt
also
er,
das war das Gesetz, das
da
erlassen wurde. Also Coogan hat seine Eltern verklagt, und das hat zu diesem offiziellen Gesetz geführt. Und da heißt es, wie gesagt, wörtlich: This law allowed judges the discretionary power to require that a contract set aside some of a child actor's income in a trust fund or savings account to be accessed when the child has reached the age of maturity.
Aber das muss erstmal von einem Richter angeordnet werden.
Genau.
Ja.
Aber es gibt ja offensichtlich diese Möglichkeit, und das wundert mich, dass das nicht mehr zur Verfügung gezogen wurde. Auf der anderen Seite ist das ein Gesetz, das in Kalifornien erlassen wurde. Also kann ich mir vorstellen, dass in New York oder sowas das vielleicht gar nicht gültig ist.
Das stimmt, ja.
Aber wie gesagt, ich finde halt krass, dass es einfach so ein Coogan-Act gibt, also ein Coogan-Gesetz auch, das 38 schon erlassen worden ist, einfach weil diese Geschichte, dass Eltern ihre Kinder, Hollywood-Kinderstars ausnutzen, offensichtlich eine ist, die so alt ist wie Hollywood.
Hm.
Und das finde ich halt irgendwie krass. Ja. Das also als ein, es war immer alles irgendwie schon mal da gewesen, am Ende noch. Ich überlege gerade, ob wir, es waren jetzt alles irgendwie auch so deprimierende Skandale. Es gibt noch einen Skandal, der vielleicht nicht ganz so deprimierend ist, damit wir vielleicht auf was enden, was nicht ganz so deprimierend ist. Wobei das eine Geschichte ist, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob das jetzt für dich irgendwie Old News ist. Aber es gibt eine ganz legendäre Geschichte von Matthew McConaughey. Und zwar ist die Polizei vorbeigeschickt worden, weil es bei ihm zu laut war. Also Matthew McConaughey hat wohl 1999 sich ein Footballspiel angeschaut von seiner Alma Mater, also von seiner ehemaligen Uni, wo er halt natürlich auch total gerootet hat für. Und ja, und hat dann eben, dann gab es eben eine Beschwerde wegen Lärm. Dann sind zwei Polizeiofficer zu ihm nach Hause gekommen, haben quasi an der Tür geklopft und haben ihn vorgefunden, komplett nackt, mit einem Bong, also mit Haschisch quasi. Und er hat also komplett nackt mit einem Haschisch-Bong im Mund die Bongos gespielt. Okay. Die Polizei also trifft ihn komplett unter Drogen, komplett nackt und mit Trommeln, während er feiert, dass sein Footballteam gewonnen hat. Und er ist dann tatsächlich auch verhaftet worden und mitgenommen worden aufs Polizeirevier. Und er hat sich aber geweigert, was anzuziehen. Also die Polizei hat ihm gesagt, er soll doch bitte eine Hose anziehen. Dann hat er gesagt, nein, die Tatsache, dass er nackt sei, würde beweisen, dass er total unschuldig sei. Und dann hat sie hat ihn wohl mehrfach dazu aufgefordert, dass er doch bitte sich was anziehen soll. Und er hat sich mehrfach geweigert, sodass er dann wirklich puternackig von der Polizei mitgenommen wurde. Und das Lustige ist, es gibt tatsächlich eine Aufzeichnung aus der Talkshow, wo Matthew McConaughey über diesen Fall gesprochen hat. Und die Art und Weise, wie der das erzählt, ist natürlich zum Daniederknien. Da merkt man, der Mann ist Schauspieler, ja. Der hat die Story dann noch so ein bisschen ausgeschmückt und hat dann eben erzählt, es klingt halt sehr viel wilder und lustiger, als, glaube ich, in echt war. Der hat dann halt erzählt, dass er natürlich auch also Party gemacht hat und alles war irgendwie total toll. Und er schwebte dann natürlich auch irgendwie Happy-Go-Lucky-Land mit den, unter den Drogen, ist ja klar. Und er wollte dann, hat er gesagt, die wunderschöne afrikanische Melodie zu den Klängen von Henry de Conge spielen auf seinen Bongos. Aha, ist gut. Und da sagt er, was ich aber nicht wusste war, während ich da also in meinem Traumland vor mich hintrommelte, dass zwei Austin Police Angestellte halt dann aufgetaucht sind und in mein Haus eingedrungen sind, ohne sich anzukündigen, ich glaube, er hat sie wahrscheinlich noch nicht gehört, mich auf den Boden gewrestelt haben und mich dann in Handschellen gelegt haben und auf den Boden gedrückt haben. Und also es wird sehr, sehr dramatisch alles wiedergegeben von ihm. Und dann sagt er, einer der Officer hat dann eben ihm so eine Decke um die Hüften gebunden, damit er halt nicht ganz nackt ist. Und dann hat er sich aber geweigert und ich zitiere, I'm not putting shit on, I'm naked ass. My naked ass is proof, I was minding my own business. Also ich ziehe nichts an, mein nackter Arsch ist der Beweis dafür, dass ich mich nur um meine eigene Sache gekümmert habe. Okay. Ist dann abgeführt worden und das Lustige war wohl, dass er dann vor der Tür in seinem, ich sag mal jetzt verwirrtem Kopf gedacht hat, dass er doch so einen Salto an der Wand hochmachen kann. Kennst du das, wenn man so die Wand hochrennt und dann macht man so einen Salto rückwärts? Er hat also gedacht, er könnte das machen, also hochrennen, einen Salto rückwärts über die Polizisten drüber, auf der anderen Seite landen und dann so mit so ausgestreckten Karate-Chop-Händen irgendwie sagen, tada! Und dann, während er noch diesen Salto macht, quasi einmal die Handschellen, also einmal so durch die Handschellen durchhüpfen, so durch die Arme durchhüpfen und dann wäre er quasi die Handschellen los. Und wenn er dann landet, dann ist er quasi handschellenfrei. Das war, was in seinem Kopf abgegangen ist. In der Realität hat das natürlich nicht geklappt. und das hat dann dazu geführt, dass er erst recht mitgenommen wurde. Und ja, und das war dann so. Und dann war er eben auf dem Polizeirevier und auch da wurde er nochmal aufgefordert, er solle doch bitte eine Hose anziehen. Auch da hat er sich wieder geweigert, eine Hose anzuziehen, so lange, bis ein gemeinsamer Mitgefangener, die werden ja da immer in so gemeinsame Zellen eingesperrt, bis ein gemeinsamer Mitgefangener ein 6-foot-6-inch Jailbird, also ein sehr, sehr, sehr großer, fast 2 Meter großer Mitgefangener, built like a brick shithouse, also sehr, mit sehr viel großen Muskeln und so.
Quadratisch.
Genau. zu ihm gesagt hat, vertrau mir, du solltest lieber eine Hose anziehen. Und daraufhin hat er eine Hose angezogen und offensichtlich aber auch noch ein bisschen mehr, weil er dann nämlich, als er entlassen worden ist, ist er tatsächlich Vordereingang rausgegangen, da hat natürlich die komplette Presse auf ihn gewartet, hat Fotos von ihm gemacht und da hat er, soweit man das sehen kann, hier, ich habe hier ein Foto, da hat er ganz normal ein weißes T-Shirt, eine rote Jacke und eine Hose an, also da ist er überhaupt gar nicht nackt und am Ende ist er für die ganze Geschichte mit einer Strafe von $50 belegt worden für die Lärmbeschwerde.
Na, das geht ja noch, da ist er ganz glimpflich davongekommen.
Schlechter Ruf, Paparazzi-Bilder und 50 € Strafe. aber das dachte ich mir auch so. Und das war echt so ein Skandal, so nach dem Motto, oh mein Gott, Matthew McConaughey ist verhaftet worden, komplett nackt, mit Haschig und Bongos, die er gespielt hat. Und er hat sich geweigert, eine Hose anzuziehen. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, dass das ein Gespräch war um die Wasserkühler herum am nächsten Morgen in allen Büros. Aber ich finde es ehrlich gesagt eine ziemlich witzige Story. Und ja, er findet sie auch witzig. Also er erzählt sie ja auch selbst. Ja, also das vielleicht noch so als kleinen Miniskandal am Ende, der ein bisschen positiver ist als alle anderen Skandale, die wir heute sonst besprochen haben.
Ein süßer Skandal.
Ja. So, das war so ein bisschen eine kleine Auswahl. Und da habe ich die ganz, ganz schlimmen, ganz relativ neuen auch jetzt ein bisschen weggelassen. Aber ihr seht, also man könnte Stunden um Stunden darüber reden. Hast du was dabei gehabt, was du besonders überraschend und oder lustig fandest oder interessant oder ja?
Nee, so spontan nicht. Irgendwie passt ja vieles an das, was man sich schon so vorstellt.
Ja, ja. Also es gab so ein paar Dinge, die ich halt einfach nicht wusste, die mich auch ganz spannend fand. Wie zum Beispiel diese Believer-Story oder eben, ja, die Tatsache, dass eben, also ich bin immer noch davon geblättert, dass Laura Dern mit Billy Bob Thornton verlobt war und dann einfach wiederkam und dann war der einfach verheiratet. Also,
ja, das ist tatsächlich scary.
Das ist echt krass. Naja, aber ich meine, wie gesagt, am Ende kann man nur sagen, hast du Glück gehabt, dass du, wie gesagt, eben von der Schippe gesprungen bist. Hm. Aber also am Ende kann man wirklich sagen, besser gelaufen so, oder? Also mit dem willst du doch nicht verheiratet sein. Naja, also Das war ein kleines Assortment, eine kleine Auswahl an Skandalen. Bisschen schlimm, bisschen lustig, bisschen hintergehen, Eheskandale etc. Und ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Und nächste Woche haben wir dann noch eine weitere, ich sag mal, Füllerfolge in Anführungszeichen. Und da geht es wieder um True Crime. Da haben wir uns einen Hollywood-Fall ausgesucht, über den wir reden werden. Und ja, ihr Lieben, dann soll es das gewesen sein, nicht wahr?
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.